Ja, guten Morgen. Entschuldigung, es hat ein bisschen gedauert, den Rechner neu zu booten. Ich weiß nicht, warum das notwendig war. Zu der Vorlesung Multimedia im Netz, da sind wir ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Das ist immer so, wenn das neue Jahr angefangen hat, dann ist mir erstaunlich wenig Zeit noch übrig. Apropos wenig Zeit übrig, ich hoffe, dass alle mitbekommen haben, dass inzwischen der Klausurtermin auch feststeht und im Netz beschrieben ist. Also da sollte es eigentlich keine Fragen mehr geben. Über den Inhalt der Klausur kann man vielleicht auch eher in den Übungen noch mal ein bisschen reden. Das wird sich natürlich vorwiegend an den Übungen orientieren, aber auch ein bisschen am Stoff der Vorlesung und dort aber mit Sicherheit nicht alle technischen Details jetzt umfassen, sondern wirklich versuchen, so ein gewisses Grundverständnis von ja, den Schwerpunktthemen sozusagen abzufragen. Ja, also es ist bestimmt keine Klausur, bei der es ein großes Problem ist, jetzt zu bestehen. Was ich noch sagen sollte von der Organisation her, dass diese kleinen Pfeilchen sollen das andeuten. Ich habe jetzt dieses Thema 10 und das Thema 11 vertauscht, weil das Thema 11 vermutlich nicht so wirklich komplex sein wird. Das ist so ein bisschen schwierig, wer jetzt von der Termineinteilung her dagegen das Thema Nummer 10, das füllt jetzt ganz angenehm gerade so einen Termin. Und dann werden wir so noch ein bisschen was vielleicht zu dem Thema 11 sagen, aber relativ kurz. Und dann geht es in den letzten Block rein, nämlich Unterhaltung sozusagen mit Multimediadiensten. Nicht Unterhaltung im Sinn von Unterhaltungsindustrie, sondern Konversation, also Kommunikation von Punkt zu Punkt. Ja, heute also dieses Kapitel Nummer 10. Was natürlich aufbaut auf dem, was wir, auf dem, was wir in dem letzten Kapitel hatten, nämlich Streaming. Es geht um Anwendungen quasi von Streaming-Technologien, also um konkrete digitale Medien, die eigentlich im Prinzip bekannt sind, als Einzelmedien sehr bekannt sind, nämlich die Rundfunkmedien, also Radio und Fernsehen, in ihrer Ausprägung, wie sie jetzt übers Internet angeboten werden. Das ist jetzt technisch wirklich nichts so ganz Neues, aber es ist sozusagen als digitales Medium eine ganz interessante Schnittstelle quasi zwischen den traditionellen Medien und dem, was wir im Internet finden. Und da gibt es auch eine Menge von offenen Fragen, wie sich das entwickeln wird. Also ich habe da auch ein bisschen so historische Entwicklungen versucht zu finden. Bücher gibt es nicht viele dazu. Das ist eins von den wenigen Büchern, das sich ganz spezifisch mit Webradio befasst. Ich habe jetzt auch das Webradio relativ stark ausgebaut und dann WebTV und IPTV, wo ich gleich ein bisschen mehr sagen werde, was das ist, vergleichsweise ein bisschen kompakter. Ja, vielleicht für einen Einstieg zum modernen Radio, Radio der Zukunft sozusagen, was das Webradio ja sein könnte, ein Zitat aus dem Jahr 1924, an dem man vielleicht so ein bisschen sieht, dass vieles von dem, was wir heutzutage machen, immerhin im Jahr 2010, also doch schon erheblich weiter ist als diese 1924, also schon fast 100 Jahre danach, dass das doch irgendwie kleine Schritte sind im Vergleich zu den Fortschritten, die man so in den 30er Jahren gemacht hat. Also das war der große Eindruck sozusagen, dass das Fernsehen, dass der Rundfunk zunächst mal und dann später darauf folgend das Fernsehen eben eine ganz neue Technologie, ein ganz neues Medium ist. Da ging es also zunächst mal natürlich Audio-Rundfunk 1924 und dann natürlich nach dem Krieg, also wirklich eine ganz starke Entwicklung in dem Bereich und die BBC war natürlich ein Führer in dem Gebiet. Ja, und der Forschungschef von der BBC hat dann und später dann auch wirklich Chef der ganzen BBC, hat sich Gedanken gemacht, was passiert denn langfristig? Also momentan haben wir eine technische Revolution 1924 mit Rundfunk. Und wie würde das irgendwann mal aussehen? Und wenn man das liest, a means may be found to ally thought with ether direct and to broadcast and communicate thought. Das heißt, die Vision geht ein ganzes Stück weiter, nämlich solche Dinge wie Mikrofone oder Texteingabe und Musikinstrumente vielleicht sogar irgendwie abzuschaffen und stattdessen direkt zwischen Menschen, Nervensystem der Menschen und so einem Kommunikationsmedium eine Verbindung herzustellen und deswegen sozusagen einen Broadcast für Gedanken zu schaffen. Without the intervention of the senses or any mechanical device. Und das Interessante ist, das Ganze wurde getriggert sozusagen von dieser Grunderfahrung, dass ich in dem Äther bestimmte Schwingungen habe, auf die ich ein Empfangsgerät einstellen kann und dann kriege ich plötzlich Informationen, die um mich herum da waren, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe. Und er stellt sich im Prinzip vor, die Schwingungen sozusagen, die Gedankenmuster, die in dem Kopf stattfinden, sozusagen zu verstärken und so zu verbreiten, dass jemand anders sich darauf einstellen kann und die mit seinen Gedanken sozusagen in Koordination bringen und insbesondere dann eine Free Passage between them zu ermöglichen, also einen freien Austausch von Gedanken auch in beiden Richtungen. Das ist natürlich sehr futuristisch gedacht, aber zeigt, dass wir erstens mal beim Radio über lange Jahre einen ganz großen Aspekt dessen überhaupt nicht hatten, nämlich die Bidirektionalität, dass es einen freien Austausch von Gedanken gibt. Und zweitens, dass eine Grundidee sozusagen, nämlich Gedanken irgendwie mit anderen Menschen zu kommunizieren, im Rundfunk eigentlich so, wie es sich dann weiterentwickelt hat, ziemlich untergegangen ist. Und vielleicht von anderen Dingen im Web, wie zum Beispiel irgendwelchen Blogs und sozialen Medien oder so, eher wieder aufgenommen wird. Natürlich nicht so futuristisch, dass man direkt Gedanken mit der Technik verbindet, aber immerhin. Wenn man ein bisschen konkreter wird, also was ist denn jetzt tatsächlich Audio auf dem Web? Naja, da gibt es grundsätzlich mal verschiedene Webseiten, die sich mit Audio befassen, wobei manche typischerweise eher als lästige Begleiterscheinung Audio als Add-on haben. Das kennen Sie, dass man irgendeine Webseite aufmacht und auf einmal geht eine Fanfare los, dass man recht erschrickt oder so. Dort stört Audio in vielen Fällen eher oder ist nur in wenigen Fällen sinnvoll. Interessant ist natürlich Audioseiten mit sozusagen, die speziell auf Audio ausgerichtet sind, was ganz typisch ist zum Beispiel für so Musikläden. Sowas gibt es immerhin im Web und wir haben uns mit den technischen Bedingungen dafür schon genau auseinandergesetzt und wir müssen natürlich auch nochmal unterscheiden zwischen den verschiedenen Formen, die es da gibt, nämlich Audio als Datei runterzuladen oder als Strom zu sozusagen in gewissen Realzeit zu empfangen, wo ich also immer nur ein Stück bekomme und eine zeitliche Kopplung zwischen dem Absenden und dem Empfangen besteht. Und auch bei dem Streaming hatten wir im Prinzip so ähnlich, auch schon in der letzten Vorlesung gibt es die Möglichkeit, dass der Inhalt entweder vorproduziert ist oder live. Und hier gibt es noch die Zwischenstufe, die eigentlich bei Broadcasting-Medien sehr häufig vorkommt, nämlich das, was schon mal ausgestrahlt wurde, live und währenddessen aufgezeichnet wurde und dann archiviert. Also das sind so grob die Auslieferungstypen von Audioinhalten, die man am Netz hat. Was schon ein ganzes Stück interaktiver ist und eine lange Zeit irgendwie so ein Nischendasein geführt hat, aber in den letzten 3 Jahren oder so, eine große Popularität in manchen Bereichen schon erreicht hat, ist, dass man sowas wie einen automatischen DJ hat. Das heißt, es geht darum, dass man für eine bestimmte Gruppe von Leuten oder auch für ein Individuum Playlisten erzeugt und ein individuelles Radioprogramm quasi generiert, wo Audioströme übers Netz erzeugt werden. Also ein typisches Beispiel dieser Art ist das Last.fm, was ja doch inzwischen ziemlich populär geworden ist. Das arbeitet im Prinzip mit vorproduziertem Inhalt, arbeitet mit Streaming, ist also im Prinzip hier in dieser Kategorisierung dort oben unter Pre-Produced Content zu sehen. Es ist die Frage, ist das jetzt ein Radio oder eigentlich nicht? Und was ist von den anderen Seiten, die wir da haben, also zum Beispiel in iTunes, was ist da Radio? Was kann man eigentlich als Webradio bezeichnen? Ja, vielleicht noch ein Beispiel, wo man auch sich nochmal überlegen kann, ist das jetzt eigentlich Radio oder nicht? Sind die Podcasts? Also es gibt Podcasts, die nun wirklich wie Features produziert werden. Es gibt tatsächlich auch Podcasts, die aus Rundfunksendungen entstehen, was dann tatsächlich sowas wie Radio wohl sein muss. Also wenn eine bestimmte Serie, die was weiß ich, täglich irgendwie einmal im Sender ausgestrahlt wird, wenn die als Podcast nachher angeboten wird. Also wir haben schon Dinge, die an das Radio, ans klassische Radio drankommen, aber es ist irgendwie eine größere Vielfalt, ganz offensichtlich, was man am Web findet. Und was versteht man jetzt unter Webradio? Also wenn man in die Literatur schaut, insbesondere in dieses eine Buch, aber auch in verschiedene Artikel, die es im Web gibt, dann ist eine Sache ganz wesentlich bei Webradio, dass man eben vorproduzierte Inhalte nur als Bestandteil eigentlich von einem Livestream versteht. Das heißt, es geht zunächst mal um einen Livestream, der übers Web abgespielt wird. Also reiner Download wird man normalerweise nicht als Webradio verstehen. Podcasts sind damit eigentlich auch kein Webradio, sondern es sollen wirklich Live-Audio-Ströme sein. Wobei, wie zum Beispiel Last.fm natürlich sehr wohl die Möglichkeit besteht, dass der Audiostrom zusammengesetzt ist aus vorproduzierten, archivierten Inhalten. Und umgekehrt ist es auch so, dass dieser Live-Strom dann selber wieder archiviert werden kann und ich zum Beispiel eingreifen kann reingreifen kann in ein Archiv und sagen kann, was war denn in dem Audiostrom gestern Nachmittag um 3? Dann ist es immer noch ein Radio, aber das ist eine Zusatzfunktion zu dem Radio. Also das eigentliche Radio sozusagen ist der Live-Audiostrom. Insofern ist Streaming also eine Grundvoraussetzung für diese Definition jedenfalls von Webradio. Eine zweite Sache, ein zweites Charakteristikum, um das als Webradio im klassischen Sinn zu bezeichnen, ist, und da fällt das Last.fm schon so ein bisschen wieder raus, ist, dass es um größere Hörerkreise geht. Also, dass eine größere Menge von Zuhörern den gleichen Inhalt bekommt. Also, wenn jetzt ich meinen eigenen Strom nach meinen eigenen Präferenzen zusammenbaue, dann ist das eigentlich nicht mehr in dem Sinn das Broadcasting-Medium Radio, sondern es ist nichts anderes als halt sozusagen ein individueller Zugriff auf ein Archiv. Ein Radio hat immer die Zielsetzung, ein soziales Medium auch zu sein, Kommunikation herzustellen, mehrere Menschen anzusprechen, die irgendwie gemeinsame Interessen in irgendeiner Form haben, ob sie den gleichen Musikstil mögen, ob sie irgendwie über ein politisches Thema sich interessieren. Denken Sie, es gibt ja, was weiß ich, christliche Rundfunksender oder alternative Rundfunksender, da gibt es eine Menge von Ausrichtungen. Und ein Radio, das sozusagen sich nur an einen richtet, ist kein Radio im klassischen Sinn. Ein Begriff, der immer wieder auftaucht, den man auch kennen sollte, ist Simulcast. Das ist natürlich immer dann ein Webradio, wenn es ein Simulcast ist. Ein Simulcast ist ein Radioprogramm, das traditionell produziert wird, über traditionelle Kanäle ausgestrahlt wird, also klassischerweise einfach über Funk. Meistens terrestrisch beim Radio, in manchen Fällen auch über Satellit. Und das Ganze wird parallel im Internet übertragen. Das machen heutzutage fast alle Radiosender, dass wenn man auf die Webseite von denen geht, dass dort die Möglichkeit gibt, den Live-Strom mit einer ganz kleinen Verzögerung im Netz sozusagen abzuspielen. Das nennt sich Simulcast. Ist natürlich auch Webradio. Also wie gesagt, es geht um Live-Audio-Ströme im Netz. Wenn man das jetzt so ein bisschen in einen Zusammenhang setzt, also wir haben Netze und Medien, dann kann man versuchen, das jetzt nochmal von der Netzseite so ein bisschen aufzudröseln, was es alles dort gibt. Also es gibt zunächst mal grundsätzlich, wenn ich Kommunikationsnetze auch für Medien aufbaue, gibt es die Möglichkeit, dass die drahtlos oder drahtgebunden, also festnetzmäßig sind. Drahtlos ist es so, dass ich grundsätzlich die zwei Möglichkeiten habe. Ich kann drahtlose Unicast-Netze sozusagen haben, wo ich also einen bestimmten Empfänger adressiere. In den allermeisten Fällen ist es so, dass das Signal selber technisch auch von mehreren Empfängern empfangen werden kann, dass ich den einzelnen Empfänger dann durch Verschlüsselung zum Beispiel ansprechen muss oder auch einfach dadurch, dass andere sich für den Verkehr nicht interessieren, dass die Frequenz sozusagen reserviert wird für den einen und nur dort die kommunizieren, wie beim Sprechfunk zum Beispiel. Im Extremfall kann ich über Richtfunk zum Beispiel wirklich gezielt nur einen ganz kleinen Bereich adressieren, physisch sozusagen, der das empfangen kann. Auch Zellfunknetze wie das GSM, also Telefonnetze, die auf kleinen Funkzellen basieren, auch die sind Unicast in dem Sinn, als die Nachrichten dort eben verschlüsselt übertragen werden und nur bestimmte Empfänger tatsächlich, für die das gedacht ist, das tatsächlich entschlüsseln können. Also da haben wir eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung drahtlos. Broadcast ist das klassische Radio, dort habe ich eben eine Ausstrahlung vom Funkmast, die möglichst viele Leute erreichen soll, möglichst viele Empfänger, möglichst billige Empfänger auch. Und Satellitenradio ist im Prinzip das Gleiche, auf einer sozusagen mit einem größeren Empfangsbereich. Wenn ich in den drahtgebundenen Bereich gehe, dann habe ich da natürlich auch ein Unicast-Netz, das wir alle kennen, nämlich das Telefonnetz. Ja, und jetzt ist die Frage, gibt es da die Analogie zu einem Broadcast-Netz, ein drahtgebundenes Broadcast-Netz? Ja, so ein bisschen vielleicht Kabelnetze, wie Kabelfernsehen oder so, die gehen so ein bisschen in die Richtung, weil die einen sehr großen Bereich von Empfängern sozusagen frei ihre Inhalte verteilen. Aber man sieht schon, es sind eigentlich ganz verschiedene Technologien jeweils, die da stehen. Also jetzt hatten wir irgendwie ein Zellfunknetz, wir hatten klassische Frequenzmodulation, wir hatten Telefonnetze, wir hatten Kabelfernsehnetze, die sind technisch grundverschieden von den Prinzipien, die darunter liegen. Und was jetzt passiert mit der Internettechnologie, die eigentlich dafür ja überhaupt nicht gedacht war, ist, dass alle diese Netze, egal ob sie jetzt Punkt-to-Punkt-Netze sind, ob sie Unicast sind, ob sie Broadcast sind, dass man versucht, alle diese Netze, ob sie drahtgebunden sind, ob sie drahtlos sind, auf einen gemeinsamen Level zu heben. Weil dieses IP-Protokoll, so harmlos es ausschaut und so primitiv es ist, die Möglichkeit eben geschaffen hat, über verschiedene Technologien weg eine Schicht zu schaffen, auf der zum Beispiel Streaming einheitlich funktionieren kann. Und deswegen fangen die Grenzen zwischen diesen grundverschiedenen Techniken an, sich zu vermischen und zu verschieben. Und dementsprechend gibt es dann auch Medien, bei denen man plötzlich nicht mehr so genau weiß, ist es jetzt eigentlich ein Radio oder vielleicht bloß eine Variante davon. Das ist genau das, was hier zurzeit oder schon seit einiger Zeit passiert. Besonders interessant ist vielleicht das Verhältnis zwischen Radio und Telefonie. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Auf Deutsch ist Radio ziemlich klar. Radio heißt also im Deutschen eigentlich Rundfunk im Sinn von Hörfunk, während im Englischen Radio ja ganz allgemein auch Funk einfach heißt. Also im Sprich auch ein Mobiltelefon ist im Prinzip natürlich auf Radio Technology aufgebaut. Und das merkt man auch, dass im Englischen der Grundname sozusagen, der zunächst mal benutzt wurde für alle Funktechnologien, Radio Telephone war. Das heißt, es ging zunächst mal ums Fernsprechen. Telefon heißt irgendwie Töne über die Ferne. Also dann mit Leuten in der Ferne zu sprechen. Und auch die Anfänge der Funktechnologie waren Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Also das erste Mal irgendwie über den Atlantik eine Funkverbindung hergestellt wurde, dann war das eben bloß eine Sprechfunkverbindung, wo zwei Leute miteinander gesprochen haben. Und dass man das als Broadcast einsetzt, kam dann ein ganzes Stück später. Und komischerweise ist es in der Funktechnologie weitestgehend separat geblieben. Also es gibt Sprechfunkfrequenzen und es gibt die Amateurfunkfrequenzen und es gibt die Rundfunkfrequenzen für Unterhaltungssender, es gibt die Rundfunkfrequenzen für irgendwelche Polizeisender im Broadcast-Bereich, aber dort wird eigentlich nicht gemischt. Es gibt also nicht so eine Mischung zwischen Broadcast und Punkt-zu-Punkt-Kommunikation. Während wir jetzt im Zusammenhang mit sozusagen den digitalen Medien anfängt, so ein bisschen über hybride Lösungen nachzudenken und sogar die Radio- und Funktechnologie zusammenzuführen. Also neuere Entwicklungen denken ernsthaft darüber nach, dass man Unicast und Broadcast kombiniert. Also Beispiele wären DVB-H oder DMB, wo man das Problem hat, Leute laufen rum mit irgendeinem mobilen Gerät in der Hand, meistens irgendeinem Telefon, einem Smartphone, und wollen auf Inhalte zugreifen, was weiß ich, Nachrichten, Sportsendung, Fußballübertragung, die viele Leute gleichzeitig interessiert und die als individuellen Strom zu übertragen, das Netz komplett überlasten würde, im Kaffeemails Video überträgt, aber auch bei Audio schon. Und dementsprechend fängt man an, sozusagen Mischungen zu entwickeln, indem man sagt, diese mobilen Geräte, die sollen sozusagen kombiniert einerseits Broadcast-Inhalte empfangen können, andererseits Punkt-zu-Punkt-Verbindungen aufbauen. Dass diese beiden Abkürzungen DVB-H und DMB nun jetzt nicht wirklich so richtig weithin bekannt sind, spricht dafür, dass dieser Prozess immer noch irgendwie in den Kinderschuhen steckt und sozusagen vorangetrieben wird von den Herstellern und zum Teil auch von der Politik. aber irgendwie auch noch nicht richtig verstanden wird. Es gibt Handys, in denen ist ein UKW-Radio drin, das versteht jeder, aber sozusagen so ein dynamisches Umschalten in dem Moment, wo ich einen Strom aus dem Internet empfange, der für viele Leute gleichzeitig interessant ist, der zunächst mal über UMTS kommt, dass dann irgendwann mal ein Punkt passiert, so jetzt schalten wir um, vielleicht mit einer gewissen Zeitverzögerung auf einen Strom, der über Broadcasting kommt. Das ist bis jetzt noch nicht wirklich massiv im Einsatz. Ist aber eine ganz logische Entwicklung, die durch diese Vereinheitlichung kommt, dass man plötzlich alle diese verschiedenen Technologien unter einer gemeinsamen Brille sieht. Ja gut, das ist aus dem Buch zu Webradio, das ich vorher zitiert habe. Dort wird nochmal versucht zu erklären, dass Webradio eigentlich ganz verblüffend die Geschichte des Radios nachspielt. Also es ist tatsächlich so, dass die Situation, wie das Radio entstanden ist, im Webradio irgendwie gefolgt, sozusagen nachgebaut wurde. Also mehr oder minder aus technischen Gegebenheiten, aber auch vielleicht, weil es dieses Vorbild gab. Also ganz am Anfang, in den 20er Jahren, war Radio ein ziemlich schwieriges Thema, weil die Tonqualität extrem schlecht war. Man hatte damals auch nur Amplitudenmodulation, die extrem störempfindlich ist. Das kennt man, also die Tonqualität kann man noch so ein bisschen nachempfinden, wenn man heutzutage ein Kurzwellenradio anhört, womit man Sender, die sehr weit weg entfernt sind, empfangen kann. Dass also sowohl die Lautstärke, sozusagen die Pegelstärke schwankt über die Zeit, also auch Frequenzverschiebungen die ganze Zeit passieren. Mit solchen Dingen und Knacksen und Knirschen dazwischen, Rauschen. Damit hatte man so zu tun, was eigentlich über das Internet ganz am Anfang ähnlich war. Inzwischen ist es nicht mehr so schlimm, aber es passiert immer noch bei Audioströmen übers Netz, wenn es über einen relativ, sagen wir, entweder einen schlechten Server, der überlastet ist, oder ein stark ausgelastetes Netz zugreifen, dass ihnen der Ton abbricht, dass es möglicherweise sogar richtige Störungen gibt, abhängig davon, welcher Codec benutzt wird. Das heißt, es ist eine ganz ähnliche Situation. Was auch interessant ist, ist, dass die Situation immer die gleiche ist, wenn neue Medien eingeführt werden. Also, als es losging mit Radio, war es so, dass es größte Bedenken gab, zum Beispiel von Seiten der Zeitungen, die also gegen Radio Nachrichten größte Bedenken hatten, dass die sozusagen Zeitungen auslöschen könnten, weil man im Radio ja praktisch aktuelle Nachrichten jederzeit empfangen kann und damit eine Zeitung, die vielleicht einmal am Tag oder manche vielleicht zwei oder dreimal am Tag gedruckt werden, ziemlich aussichtslos sind. Ähnlich übrigens ist das Fernsehen von der Filmindustrie bekämpft worden und als Untergang der Filmindustrie gesehen worden, Untergang der Kinos, was sicher irgendwie zum gewissen Teil auch stattgefunden hat, aber zum gewissen Teil eben auch wieder Gegenbewegungen ausgelöst hat. Also die Frage ist, ist das Webradio jetzt wieder eine Gefahr für das klassische Radio, für irgendwelche anderen Unterhaltungs- und Newsangebote? Nun, im Prinzip ist es so, dass die Geschichte eigentlich immer gezeigt hat, dass diese einzelnen Medien anfangen, sich sozusagen in so einer synergetischen Landschaft irgendwo einzurichten, dass sich schon die Rolle vielleicht anderer Medien ein bisschen verändert, dass also eine Zeitung zum Beispiel, wenn es gleichzeitig Radio gibt, eben nicht mehr ihren Schwerpunkt unbedingt auf die ganz aktuellen Minuten, aktuellen Meldungen natürlich richten kann, das kann sie nicht leisten, aber einen Hintergrundbericht, den man vielleicht eben zwei, dreimal lesen will oder den man sich irgendwie auf die Seite legen will nochmal, da kann eine Zeitung sehr wohl Dinge liefern, die ein Radio nicht liefern kann. Und so ähnlich wird es mit dem Webradio auch sein. Das hat auch seine eigene Nische irgendwo. Was auch interessant ist, dass ähnlich wie das Radio, Rundfunk, Hörfunk am Anfang losging mit, zumindest in den Vereinigten Staaten, durch Amateurstationen. Also Hörfunkprogramme waren zuerst mal in den USA von Amateuren angeboten und dann ging es erst los, dass das sozusagen organisiert wurde. Bei uns in Europa wurde das viel stärker dann staatlich organisiert und in den USA kam das recht spät, dass man staatlich organisiertes Hörfunk hat. Das ist im Webradio eigentlich das Gleiche. Die allermeisten Webradiostationen, die es zuerst mal gab, waren kleine Privatinitiativen und dann irgendwann mal sind die großen Sender darauf aufgesprungen. Ja, vielleicht noch aus der Radio, Geschichte oder Radiotheorie so ein bisschen, was vielleicht die Kommunikationswissenschaft haben schon mal gehört haben. Es gibt also eine Menge von Überlegungen aus, eben auch aus dem Anfang der Radiozeit, was das eigentlich das Medium bewirken kann. Von Bertolt Brecht zum Beispiel gibt es einen ganz berühmten Aufsatz über das Radio. Das ist jetzt ein bisschen pervers, dass der hier in englischer Übersetzung kommt, durch im Original in Deutsch, aber ist auch aus dem Buch zitiert. Das Interessante ist, dass Bert Brecht, der natürlich Kommunist ist und, oder war und ganz stark die Möglichkeit sozusagen der Kommunikation der einfachen Leute miteinander und in der Politik sozusagen im Mittelpunkt gesehen hat, der hat ganz stark den Punkt gesehen, Radio bedeutet sowas wie eine Möglichkeit für jeden im Prinzip zu sprechen, sich sozusagen zu äußern in einer Diskussion, die die ganze Gesellschaft betrifft. Also die Leute nicht zu isolieren, sondern die wirklich zum Reden zu bringen, was er nun auch wieder darauf hindeutet, dass in den Anfangszeiten eben noch ganz stark gemerkt hat, es gibt Sprechfunk und es gibt Broadcast und irgendwie hat man noch Hoffnungen gehabt, dass das sozusagen ein bidirektionales Medium wird. Mit dem Web haben wir natürlich die Möglichkeit viel stärker, dass das ein bidirektionales Medium wird, weil wir sowieso sozusagen Übertragungstechnik haben, die uns das ermöglicht. Also, es ist im Prinzip ein dezentralisiertes, ein demokratisches und damit sehr wichtiges Medium, was man auch merkt, dass Podcasts zum Beispiel jetzt eine Sache schon ist, die sehr viele Leute auch fast privat betreiben. Es gibt viele Constraints nicht mehr, die das alte Radio hatte, das Funkradio, bei dem man zum Beispiel über Frequenzbänder da und diskutieren muss. Und das Uniradio hier M94.5, das ist also ein Riesenglück und ein großer Vorteil, dass die ein Frequenzband wirklich haben im UKW-Bereich, das man in der Stadt hier empfangen kann. Aber außerhalb der Stadt geht es schon wieder nimmer. Also diese Engpässe mit den Frequenzen sind weg. Und es ist natürlich keine räumliche Beschränkung mehr da. Also es ist ein globales Medium grundsätzlich. Und so ganz grob gesagt ist Radio von der Idee her, so wie es entstanden ist, von dem, was die Radiotheoretiker wollten und von dem, wie das Internetradio entsteht, zunächst mal ein dezentralisiertes, bottom-up, demokratisches Unternehmen und nicht so ein vertikales, irgendwie an einer Stelle zentral eingerichtetes Medium, was hierzulande vielleicht so ein bisschen irreführend ist, wenn man jetzt an die ARD und die Rundfunksender denkt, die ja lange das dominiert haben und die Privatsender sind eigentlich auch nicht so furchtbar dezentral und demokratisch, wenn man jetzt von Ausnahmen absieht, wie so eben M94.5, Radio Lora und was das so gibt. Es ist gar nicht so bewusst, aber wenn man genau hinschaut, mal die Senderliste zum Beispiel in München anschaut, stellt man fest, dass es doch auch viele Radios gibt, die eben tatsächlich diesen Charakter haben, dass sie irgendwelche Nischen repräsentieren, die sich darüber äußern können, also Nischen in der Gesellschaft. Wenn man es einteilen will, dann gibt es, hat man jetzt schon gesehen, ganz verschiedene Arten, wie Radio funktionieren kann und da gibt es auch eine Klassifikation aus der Literatur. Drei verschiedene Modelle sozusagen für die Radioindustrie, das alte europäische Modell, das BBC-Modell eigentlich, das wir komplett kopiert haben mit der ARD und dann mit einer zweiten Kopie fast dessen nochmal mit ZDF, aber jetzt für den Rundfunk ist vor allem das ARD natürlich das Modell. Dort gibt es einen öffentlichen Dienst sozusagen, ein staatlich eingerichtetes Radio, was in manchen Staaten Monopol ist, also in Deutschland war es ja auch ganz lange ein Monopol. Die benutzen logischerweise dann auch Webradio, aber für die ist zunächst einmal das einfach ein Bestandteil ihres Portfolios, ein zusätzlicher Verteilungskanal, werden damit zum Beispiel weltweit erreichbar, was ein großer Vorteil ist. Hier hat man zum Beispiel Bayern 5, macht da immer Werbung damit, wenn man im Urlaub ist, kann man über das Netz eben Bayern 5 hören zum Beispiel und die neuesten Nachrichten aus Deutschland hören. Die Deutsche Welle, die auch diesen Auftrag hat, ist auch ein staatlicher Sender, macht das genauso. Und natürlich Cross-Media-Effekte, also zum Beispiel einen Laden mit irgendwelchen Materialien zu den Sendungen oder auch einfach weitergehende Informationen, das bietet sich bei dem Modell an. Das zweite Modell ist das klassische amerikanische Modell, das zunächst mal heißt, die Nachrichten, die Sender, die Hörfunksender sind autark, kriegen staatlicherseits vielleicht ein Frequenzband, was beim Internet kein Thema mehr ist, und finanzieren sich im Wesentlichen durch Werbung. Das bedeutet, dass natürlich das Webradio sogar noch eine ganz starke Ergänzung ist, vielleicht noch viel wichtiger ist. Also für die ist das Webradio insofern interessant, als sie zum Beispiel ihre Reichweite erweitern können, damit ihre Werbeeinnahmen verbessern können und insbesondere, dass natürlich Werbung im Webradio die Möglichkeit bietet, dass man dann, wenn die Leute eben Internetzugang haben, auch ganz schnell in E-Commerce, also in irgendeinen Webshop oder sowas weiterleiten kann und damit die Anzeigen erheblich höheren Wirkungsgrad entwickeln können. Also für die ist Webradio noch viel attraktiver, würde ich sagen, als für das erste Modell. Ja, und das dritte Modell für Radio, das gibt, sind die alternativen Radios, die nun zunächst mal stark auf freiwillige Mitarbeit setzen, die oft gar keine Werbung haben wollen oder wenn, dann nur von ganz ausgewählten und in der Regel den Inhalt nicht beeinflussenden Organisationen. Wenn Sie da eine Organisationsliste sozusagen sehen wollen von so Community- und Underground-Stations, gibt es hier eine Adresse, da kann man die weltweit in so einem Verzeichnis sich die anschauen. Für die hat das Webradio jetzt wieder einen anderen Aspekt. Für die ist es natürlich insofern interessant, als ich ganz leicht eine Webradiostation aufbauen kann mit vergleichsweise wenig Aufwand. Wenn ich nicht zu viele Hörer habe, dann kann ich das mit Hausmitteln im Prinzip realisieren. Zunächst mal, wenn ich einen guten Internetanschluss habe, ein paar Rechner, die halbwegs aktuell in der Stand sind, dann kann ich ohne weiteres zunächst mal ein Webradio aufbauen. Ich habe viele Probleme nicht. Ich muss mich nicht um Frequenzanteile kümmern, ich muss mich nicht an irgendwelche Regeln irgendwelcher Landesmedienanstalten halten. Ich muss viele Lizenzprobleme andererseits, die ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel Musik ausstrahle, nicht unbedingt so einhalten, wie das jemand macht, der die jetzt zum Download im Web anbietet, sondern ich kann natürlich, wenn es ein Livestream ist, mich auf Regeln fürs Radio berufen. Das heißt, es ist für alternative Sender durchaus ein möglicherweise der Hauptkanal sogar, wenn man sagt, da kann man ganz leicht was aufsetzen und das terrestrische Broadcast ist vielleicht gar nicht so wichtig oder lässt man dann sogar ganz weg. Gut, über Playback von Webradio brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Da gibt es die Streaming-Player, über die wir uns ausführlich unterhalten haben. Vielleicht eine Sache, die vielleicht nicht jedem irgendwie bewusst ist, in so einem Player wie iTunes zum Beispiel ist das von vornherein vorgesehen, ist insofern das auch ein Zeichen dafür, dass Webradio nicht jetzt irgendwie eine Nische ist, sondern dass das wirklich im Mainstream drin ist, dass Apple zum Beispiel so eine Liste mitverwaltet, die mit iTunes mitkommt von weltweiten, natürlich stark amerikanisch ausgerichteten Webradiosendern. Man kann das über iTunes direkt spielen und dort gibt es viele, viele, viele Sender, die direkt sozusagen out of the box verfügbar sind. Was bedeutet das denn, wenn ich jetzt Radio hören will? Also klassisch heißt Radio hören eigentlich über die Zeit gesehen immer wieder was anderes. Wenn Sie in die 30er Jahre gehen, also wenn man jetzt die Generation meiner Eltern sozusagen fragt, was für die Radio ist und war, die also den Zweiten Weltkrieg so mit erlebt haben, oder die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ganz stark, dort war das Radio irgendwie ein wichtiges Möbel einfach. Zum Teil, also jetzt, wenn man gerade an den Zweiten Weltkrieg denkt, sogar ein extrem lebenswichtiges Möbel, weil darüber die gerade in München hier bombardiert wurde, die Bombenwarnungen kamen. Aber es war einfach ein großes Stück, so ein Röhrenradio, große Kiste, die irgendwie das Wohnzimmer auch dominiert hat. Ganz wichtig war, ein Statussymbol war, das war also irgendwie das Zentrum irgendwie für viele Leute. Das hat sich dann verändert in den 50er Jahren, dass genau die Rolle hat dann das Fernsehgerät übernommen. Das Radio hat mutiert und hat dann eine andere Form sozusagen der Wahrnehmung in der Familie, in der Gesellschaft gekriegt mit den Transistorradios, von Röhrenradios weg, die viel hohen Stromverbrauch hatten, die am Festnetz angeschlossen sein mussten, also nicht gut über Batterie zu betreiben waren. Transistorradios gingen mit Batterie, waren portabel, klein. Und es war auch kein großes Problem mehr, die im Auto einzubauen. Dadurch hat das Radio eine komplett andere Nische sich wieder gesucht. Während das Fernsehen irgendwie im Wohnzimmer fest etabliert war, kann ich das Radio mitnehmen und an jeder beliebigen Stelle eigentlich hören. In den 70ern hat sich es dann so ein bisschen wieder sogar zurück ins Wohnzimmer bewegt, dass es eben die hochqualitativen Stereosysteme gibt, wo er zumindest Musikfreunde eine ganze Zeit lang eben auch Radio, sozusagen so wie sie dann Schallplatten und später CDs gehört haben, aufgenommen haben oder angehört haben im Heimbereich. Das ist aber, denke ich, ganz stark zurückgegangen. Also heutzutage ist es tatsächlich so, diese Portabilität, Hintergrundmusik an jedem Platz, irgendwie am Arbeitsplatz, auf der Wiese, im Freibad, im Auto, das ist so die Hauptnutzung von Hörfunk und Radio. Das größte Problem natürlich ist, dass wir eine vernünftige Tonqualität haben wollen, was nur mit Amplitudenmodulation geht, und das heißt, wir haben mit Frequenzmodulation geht, und das heißt, wir haben im Prinzip die Sicht, die Einschränkung auf die Sichtverbindung zum Sender. Das heißt, wir haben irgendwelche Sender irgendwo auf dem Berg oder auf dem Fernsehturm, und sobald man zu weit wegkommt, von dem wird das Signal schwach, und ich kann also nur in den lokalen Bereich versorgen. Webradio hat natürlich genau diese Nische, dass ich sozusagen diese örtliche Beschränkung aufheben kann. Da gibt es auch sozusagen technisch Wettbewerber im Funkbereich, also insbesondere gibt es Satellitenradio oder auch das DRM, was ein Kurzwellenradio ist, ein digitales, aber die also auch sehr große Einzugsbereiche haben, aber die sind technisch eben auch wieder relativ aufwendig und kleine portable Empfänger, dafür sind schwer vorstellbar. Aber man sieht schon aus dieser Liste, dass eigentlich das, was wir jetzt bräuchten, damit das Webradio wirklich sich durchsetzen kann, im Prinzip diese Nische, wo jetzt Radio wahrgenommen wird, eben auch auffüllen müsste. Das heißt, es müsste sich reinfinden in portable Empfänger, in Autoempfänger, die eben so wie das Radio heutzutage hauptsächlich genutzt wird, nutzbar sind. Momentan ist es tatsächlich an den allermeisten Stellen noch so, mit Ausnahme von Beispielen, die ich gleich aufführen werde. Das Webradio heißt, ich muss einen Computer haben, ich muss irgendwelche Sachen irgendwie aufsetzen. iTunes, gut, ist schon ein großer Fortschritt. Früher war es noch komplizierter, dass ich irgendwie irgendwelche komplizierten Adressen in irgendwelche Player eingeben muss. Das ist mit Sicherheit nichts, was ein Massenmedium ausmacht, sondern wir kommen jetzt genau an die Stelle, wo das Internet verschwindet aus dem reinen Computer-Anwenderbereich reingeht ins Alltagsleben. Dass Leute, die eigentlich gar nicht wissen, was ein Computer ist, die gar nicht keine Lust haben, irgendwas zu konfigurieren, dass die vielleicht trotzdem Lust hätten, Webradio zu hören. Und das ist schon sehr früh oder seit einiger Zeit bekannt, und man hat schon seit langem damit experimentiert, dass ein Webradio-Empfänger natürlich ausschauen sollte, wie man sich einen Radioempfänger vorstellt und nicht wie irgendwie ein Laptop oder ein Desktop-Computer. Da gab es so um die, ich würde sagen, grob ums Jahr 2000 rum die ersten wirklichen Produkte. Jahre vorher sind schon Prototypen gebaut worden, aber die ersten, die es versucht haben, auf dem Markt zu etablieren und sich dabei ziemlich blutige Nasen geholt haben, waren Firmen, kleine Firmen um 2000 rum. Da ist ein Problem, das bis heute noch nicht gelöst ist, warum tatsächlich auch viele Leute mit den Geräten, die es jetzt auf dem Markt gibt, immer noch unzufrieden sind. Es ist tatsächlich so, dass das Streaming, diese Streaming-Empfänger eine relativ rechenintensive Angelegenheit sind. Das heißt, dieses Dekodieren des Streams, das Cachen, das Entschlüsseln auch natürlich des Signals, aber ist grundsätzlich eine Sache, die sich sehr schwer mit niedrigen Energiemengen sozusagen verträgt. Da ist man zwar dabei, dass sich das verbessert, weil alle Prozessoren natürlich im Leistungsverbrauch runtergehen, aber momentan, jetzt 2010, ist es immer noch so an der Kippe, dass es relativ schwierig ist, Streaming-Systeme zu bauen, Streaming-Clients zu bauen, die, was weiß ich, mehrere Tage mit einer Akkuladung aushalten, wie man das so gewöhnt ist. Das ist übrigens auch eins der Probleme von den Videoempfängern, die in Handys eingebaut sind, dass die eben auch sehr, sehr problematisch sind bezüglich des Energieverbrauchs. Das heißt, in der Regel ist es so, dass das Gerät, das den Streaming-Client enthält, irgendwie doch am Stromnetz, am 220-Volt-Netz angeschlossen sein sollte, was die Portabilität irgendwie einschränkt. Oder man dann so Kompromisslösungen braucht, wie einen Streaming-Client, der das empfängt und dann wieder irgendwie über Funk an die in entschlüsselter Form an die Endgeräteempfänger sozusagen weiterleitet. Aber trotzdem ist es so, dass jetzt 2009, 2010 offensichtlich aus dieser Nische von einzelnen Produkten mit anderen Herstellern so langsam was wird, wo eine doch ein Geschäft gemacht werden kann. Also es gibt inzwischen, wenn Sie jetzt bei Amazon und Webradio-Receiver schauen, gibt es also eine lange Liste, mehrere Bildschirmseiten voll von alternativen Produkten. Also ich habe jetzt mal Beispiele. Das war dieses Cabango, eins von den ersten, irgendwie so Ende der 90er Jahre entwickelt worden. Das war das Sonicbox im 2000, also relativ klein, schon als sehr deutlich als mobiles Gerät irgendwie ausgerichtet. Das, glaube ich, auch einen stationären Empfänger hatte, der dorthin dann das Signal überträgt. Und das sind jetzt aktuelle Produkte, die Logitech Squeezebox zum Beispiel, die auch auf einen Medienserver im Heim zugreifen kann. Dann dieses IP2Go, was wirklich ganz bewusst sozusagen das Transistorradio nachbaut. Oder von der gleichen Firma das IP Micro, also eine Mikro-Stereoanlage, ein kleines Stereoanlagensystem, das auch ein Webradio integriert hat. Und das sind jetzt bloß Beispiele. Also wenn Sie schauen, da gibt es viele, viele davon. Sie werden auch feststellen, dass die Leute, die sowas kaufen, dass die immer jammern, wie schnell die Batterien leer sind. Genau aus dem Problem, das nach wie vor besteht, dass die Dinger als reine mobile Geräte nicht gut funktionieren. Ein zweites Problem ist, aber das wird so langsam, angeblich der Hersteller behauptet, dass er 24 Stunden mit einem Batteriesatz laufen kann. Das zweite Problem, was man auch so ein bisschen sieht, wenn man den Vergleich anschaut, die verschiedenen Geräte, ist das Display. Weil einen Webradioempfänger zu betreiben natürlich ein bisschen schwieriger ist, was die Senderauswahl betrifft, als ein klassisches Transistorradio. Also das macht hier zum Beispiel Probleme. Also diese eine Zeile, in der vielleicht der Sendername steht, ist nicht so besonders befriedigend, weil man ja entweder lange Webadressen hat, die man irgendwie eingeben will, oder sehr lange Listen, durch die man scrollen will. Dementsprechend ist es mittelfristig wahrscheinlich notwendig, dass man da ein bisschen einen größeren Bildschirm hat, mit dem man irgendwie durch Verzeichnisse sich hangeln kann, in dem auch, wie man es da so angedeutet sieht, visuelle Zusatzinformationen angezeigt werden können. Also vielleicht ist diese Squeezebox so am ehesten ein Beispiel dafür, wohin sich das entwickeln wird. Ich finde es insofern interessant, als Multimedia-Internet-Anwendungen jetzt sich sozusagen von dem Computer Technik-Image komplett freimachen. Also das langfristige Ziel, und wir sind schon sehr, sehr nah dran, ist, dass Menschen diese Dinge einsetzen und genauso viel darüber nachdenken, dass das über IP läuft, wie sie beim Einschalten von einem Transistorradio oder einem Autoradio darüber nachdenken, was Frequenzmodulation ist, nämlich einfach gar nicht. Die meisten wissen das überhaupt nicht, was da dahinter steckt. Also, im Prinzip, wenn man sowas entwerfen will oder in das Geschäft rein will, heißt das, es geht ganz massiv um die Erfahrung des Benutzers. Insofern ist das, was wir jetzt in der Medieninformatik sonst immer betreiben, nämlich Usability, auch da ganz deutlich das Thema. Sonst kann man solche Geräte, solche Dienste nicht etablieren. Und also irgendwelche komplizierten Konfigurationsschritte, die für Techniker ausgelegt sind, die kann man natürlich auf keinen Fall vertreten und sowas. Ein zweites Problem ist, dass neue Hardware einzuführen, wie zum Beispiel jetzt so ein IP-Transistorradio, ausgesprochen schwierig ist. Also es gibt nur die zwei Möglichkeiten, entweder das passt sozusagen automatisch mehr oder minder zu den Geräten, die ich habe, also wenn ich jetzt irgendwie merkt man jetzt bei der Squeezebox von Logitech, wenn ich sowieso irgendwie einen Home-Server habe, der meine Verwaltung von Mediendaten übernimmt und der einen Streaming-Server drin hat, dann ist es so, dass ich halt noch ein neues Gerät dazu tue, das einschalte, das konfiguriert sich von selber. Das ist okay. Es gibt auch den anderen Fall, dass ein Gerät eben sozusagen komplett auf eine neue Infrastruktur aufsetzt und wirklich standalone funktioniert, aber dann muss es eben auch entsprechend innovativ sein, entsprechend einen neuen Dienst bieten, den andere Dienste nicht bieten. Das wäre also ein Beispiel für das digitale Audio-Broadcast zum Beispiel, was seit langem gibt und auch Empfänger dafür gibt, die aber bloß teurer sind und keine wirklich bessere Qualität als die klassischen analogen Empfänger bieten und dementsprechend nicht innovativ genug sind, dass sie sich wirklich durchsetzen, zumindest nicht in Deutschland, Großbritannien schon. Was man auch merkt, gerade wenn man die Bildschirme sieht, jetzt von dieser Squeezebox oder so, wird man auch gleich nochmal auf ein paar zusätzlichen Folien sehen, dass es natürlich durch diese Plattform IP, auf der ich Audio, Video, Bilder, alles gleichermaßen übertragen kann, dass die Grenzen zwischen Audio und Video anfangen zu verschwimmen und das Radio plötzlich nicht mehr ganz zu trennen davon ist, was ist eigentlich die Situation mit Fernsehen. Das heißt, wir haben diese Konvergenz von Medien auch zwischen den ganz klassisch verschiedenen Kanälen. Ich habe noch ein paar Zahlen. Das ist vom letzten Jahr, ist von der Bayerischen Landesmedienanstalt, glaube ich, in Auftrag gegeben worden. Da sieht man zumindest ganz deutlich, dass das eine Geschichte ist, die momentan in Bewegung ist. Also die Zahl von Online-Radiostationen in Deutschland von 2006 bis 2009 hat sich vervierfacht. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, das ist die Aufteilung sozusagen auf verschiedene Typen. Also es gibt diese Simulcast-Stationen, das sind also nun wirklich Sender, die, ja, wie, was weiß ich, Antenne Bayern oder die Programme des Bayerischen Rundfunks eben im Äther sind und zusätzlich noch übers Internet übertragen werden. Und das sind eben doch relativ wenige, vermutlich mit einem relativ hohen Marktanteil insgesamt trotzdem. Dann gibt es ein paar ganz wenige, die hier online only from FM heißen. Das heißt, es sind Programme, die an anderen Orts sozusagen über terrestrische Ausstrahlung ausgestrahlt werden, die aber dann noch zusätzlich online hier empfangbar sind. Was weiß ich, also BBC, World News oder sowas. Und dann gibt es die reinen Online-Stationen, die es also nicht über terrestrisches, klassisches Radio gibt. Und das sind bei Weitem die meisten. Also vielleicht auch ganz gut, das zu wissen. Das sind jetzt leider ziemlich schwammige Bilder, weil die für bessere Auflösung furchtbar viel Geld haben wollen. Habe ich jetzt einfach mal die schlechte Auflösung hierher kopiert. An denen sieht man trotzdem so die Grundtendenz. Das ist nämlich eine Prognose, die in dieser Studie gemacht wurde, wie sich das entwickeln wird. Da geht es um die Zahl der täglichen Benutzer von Online-Radio in Deutschland, Prognose bis 2013. Und wenn man jetzt hier das Trendszenario nimmt, also das mittlere Szenario, das ist diese orange Zahl, dann geht es da so um die 21 Millionen immerhin von Benutzern, die man dort erreichen. Also es ist keine vernachlässigbare Größe mehr. Ja? Das ist im Prinzip auch Simulcast, das Online-Only. Allerdings ist dort die terrestrische Ausstrahlung an der Stelle, dass sie in Deutschland nicht empfangbar ist, so wie ich das verstanden habe. Also Simulcast heißt sozusagen Sender, die wir hierzulande auch oder im Empfangsbereich auch für diese studierelevanten Bereich auch terrestrisch empfangen kann. Darum meine ich BBC World News zum Beispiel ist was, das sozusagen Simulcast ins Netz geht. Es geht auch über, oder was weiß ich, irgendein amerikanischer Nachrichtensender, der geht bestimmt irgendwo auch über Funk raus und dafür wird er produziert, aber geht noch zusätzlich übers Internet und wird hier zum Beispiel empfangen. Das ist diese Nische, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, dort hinten sind diese klassischen Zahlen, die solche Studien natürlich immer liefern wollen, was denn letztlich sozusagen das Potenzial an erreichbarem Umsatz ist. Und da kommen die jetzt auf 65 Millionen Euro bis 2013. Muss nicht unbedingt was sagen, solche Zahlen sind in Vorhersagen natürlich schwer einzuschätzen. Aber zumindest sagt die Studie ganz deutlich, dass es sich um einen deutlichen Wachstumsmarkt handelt. Also in dem Fall ist es tatsächlich so, das hat eine Zeit lang so vor sich hingezögert, aber jetzt fängt es wohl wirklich an, ein relevanter Markt zu werden. Ein paar Probleme vielleicht noch, bevor wir in das Thema abschließen. Copyright ist natürlich so eine Sache, das habe ich vorher ganz kurz bloß angeschnitten. Radio und Copyright ist natürlich ein bisschen anders als Download und Copyright. Also ein Problem ist, dass Radio traditionellerweise, ein terrestrisches Radio oder auch Radio, das über Kabelnetze verteilt wird, eine sehr klare räumliche Begrenzung hat, was empfangbar ist. Das gilt sogar für Satelliten. Empfang zum gewissen Teil, weil Astra zum Beispiel eben auch nur in Europa empfangbar ist, in den USA nicht. Das heißt, wenn ich jetzt über irgendwelche Nutzungsrechte für Medieninhalte verhandle, dann ist das beim traditionellen Radio ein bisschen leichter, weil ich zum Beispiel beim UKW-Radio nur für Bayern verhandeln kann und sagen kann, das ist schon irgendwie ein paar Kilometer jenseits der bayerischen Grenzen schon nicht mehr empfangbar. während es beim Webradio schwierig wird. Also wenn, in dem Moment, wo der Strom im Netz ist, kann ich nicht mehr sicherstellen, dass das bloß in Bayern oder so empfangen wird, sondern es wird dann natürlich auch in den USA empfangbar sein und ist damit natürlich auch in der US-Gesetzgebung drin. Das ist ein Grundproblem, das Webradio hat. Das heißt, wir haben so ein, brauchen so etwas wie ein globales Radio-Copyright. Und das zweite Problem ist natürlich, dass im Vergleich zum klassischen Radio, wenn wir natürlich jetzt digitales Radio haben, dass man diese Ströme abfangen kann, aufzeichnen kann und damit im Prinzip die Möglichkeit hat, wieder die so wenig beliebten digitalen Kopien von Inhalten, Musik zum Beispiel, zu erzeugen. Es kommt noch jetzt sozusagen aus der Sicht des Betreibers, wenn man diese Regeln nicht zu streng nimmt, ein Problem dazu, dass natürlich im Gegensatz zu einem klassischen terrestrischen Radio, wenn das ausgeschaltet ist, dann ist es aus und keiner weiß mehr, wo der Sender war, ist das in dem Fall sehr, sehr gut nachverfolgbar, wo die Datenpakete tatsächlich herkamen, von denen zum Beispiel eine nicht lizenzierte Kopie gemacht wurde. Das ist also ein grundlegendes Problem. Das bedeutet, dass man auch, wenn man jetzt in Deutschland ein Webradio aufsetzt, natürlich mit Regeln zum Beispiel für die USA konfrontiert ist. Und dort gibt es nach diesem Digital Millennium Copyright Act, den ich schon mal beschrieben habe, gibt es auch wirklich Regeln, die so ein bisschen versuchen, zu einerseits die den Freiraum zu belassen, dass man Radiosender auch privat aufbauen kann. Wir sind ja hier in den USA und dort ist das entsprechend ein hoher Wert, dass die Möglichkeit nicht beschnitten wird, der freien Meinungsäußerung. Andererseits soll eben der wirtschaftliche Schaden durch Raubkopien begrenzt werden. Und dort gibt es solche Regeln, zum Beispiel, was für die Hörer eh ganz gut ist, dass es Wiederholungsgrenzen gibt. Das heißt, ich darf einen bestimmten Track nicht innerhalb von 3 Stunden nur eine bestimmte Anzahl von Malen wiederholen, möglicherweise gar nicht. Ich darf ein komplettes Album nicht innerhalb einer bestimmten Zeitschranke sozusagen komplett abspielen. Das heißt, ich darf also nicht jetzt eine Sendung machen, wo ich ein komplettes Album abspiele oder in 2, 3 aufeinanderfolgenden Sendungen das Ganze. Und ich darf keine Vorankündigung machen oder nur eingeschränkt Vorankündigungen machen, welche Tracks wann kommen. Das ist einem vielleicht auch jetzt, wenn man so Radio hört, gar nicht so wirklich bewusst, aber das ist tatsächlich so, dass die vielleicht für die nächsten 3 Lieder irgendwie mal sagen, was jetzt tatsächlich kommt. Dass es aber keine Playlist gibt, die irgendwie mir sagen könnte, morgen Nachmittag um 14.50 Uhr kommt dieser eine Song, den ich eigentlich schon immer haben wollte und ich kann da abfangen und braucht man dann nicht kaufen. Das Ganze ist natürlich nicht ganz so dramatisch, weil es andere Wege gibt, an die Mediendaten ranzukommen, aber trotzdem soll eben auch der Weg verstopft werden und dementsprechend hat man natürlich diese Regeln, an die man sich halten muss. Bei Livestreaming hat man eben, werden diese Regeln angewendet. Das ist ein Nachteil einerseits, dass man natürlich im Prinzip damit rechnen muss, dass jedes Land, in dem das empfangbar ist, seine Regeln anwendet, wobei die wichtigsten wahrscheinlich die sind in unserem eigenen Land und in den USA, dass man die berücksichtigt. Es ist eher unwahrscheinlich, dass jetzt irgendwie jemand aus Indien kommt und einen deutschsprachigen Sender irgendwie in verklagt wegen Verletzung irgendwelcher Regeln. Ein Vorteil, den man hat, wenn man sozusagen ein Live-Radio im Web hat und als Radio behandelt wird, ist, dass es vereinfachte Regeln gibt, mit denen man die Lizenzgebühren behandeln kann. Dass man also zum Beispiel Flatrate-Abkommen mit der GEMA machen kann, was deutlich einfacher ist, als alles einzeln aufzuzeichnen. Gerade für kleine Sender gibt es da spezielle Schemata, um das zu bezahlen. Was bei On-Demand-Streaming ist, ist natürlich ziemlich unklar. Letztlich ist man da sozusagen, irgendwo ist der Grenzbereich zwischen Download und Livestreaming irgendwo weich. Und letztlich ist es aber so, in dem Moment, wo ich was gezielt abrufen kann, in dem Moment ist es Verkauf von Mediendaten und dann falle ich unter die ganz klassischen Copyright-Rechte wie beim Abspielen, beim Verkauf von einer CD und nicht mehr unter Radioregeln. Ein Beispiel für so eine Falle, wo jemand da wirklich reingesaust ist und wo man sieht, wie kompliziert das werden kann, stammt von den Clear Channel Stations in den USA. Das war ein Radioprogramm, das im Internet im Simulcast empfangbar war. Und dort sind die Nachrichten, manche in den USA, die Sprecher, nicht für Nachrichten, sondern für Werbeeinblendungen, die Sprecher der Werbeeinblendungen vor Gericht gezogen. Und haben gesagt, ihre Werbeeinblendungen werden jetzt plötzlich für eine größere Hörerzahl verfügbar. Und diese, und das ist üblich in der Branche, dass die sowohl die Werbeeinnahmen als auch natürlich das, was der Sprecher, der beteiligt ist an diesem Werbeclip, was der bekommt, dass das abhängig von der Zahl der erreichten Hörer ist. Und dadurch, dass das jetzt gleichzeitig im Internet im Simulcast ist, wollen sie mehr Geld. Das heißt, sie haben Nachforderungen für ihre Honorare als Sprecher in den Advertisements verlangt. Es ist tatsächlich so, dass die zunächst mal zum gewissen Grad Recht bekommen haben und dass der Sender, also die Clear Channel Stations, das ändern mussten. Und die technische Änderung, die man gemacht hat, was nennt man auch Splicing, ist, dass es sozusagen Slots im Programm gibt, die in der terrestrischen Ausstrahlung mit lokalen Werbeslots gefüllt werden, Werbeinhalten gefüllt werden und die übers Internet mit anderen Inhalten gefüllt werden, die, was natürlich kommerziell auch einen gewissen Sinn macht, die global gültiger sind. Also es ist natürlich so, dass wenn ich jetzt hier über Internetradio irgendeinen amerikanischen Sender empfange, dass mir das überhaupt nichts bringt, dass da der Baumarkt vor Ort ein Sonderangebot hat. Insofern ist es natürlich wahrscheinlich besser, wenn dort irgendwie, was weiß ich, Apple eine Anzeige schaltet, wo ich dann auch hier in den Laden gehen und kann und das kaufen. Also hat insofern für den Sender auch so seine positiven Seiten, macht aber eine Menge technischen zusätzlichen Aufwand. Und ja, wenn jemand natürlich jetzt von diesem Ort dann irgendwo unterwegs ist und das als Ferienradio hört, dann hat er wieder ein Problem beim sozusagen die lokalen Anzeigen fehlen. Also es ist schon ein Problem, was sozusagen dieses Wechselspiel zwischen der juristischen Situation und der technischen Situation eben ganz neue Fragen aufwirft, die wir es schon öfters hatten. Ja, und jetzt noch ein Thema, was dann beim Fernsehen sozusagen auch noch mehr auftreten wird. Wenn wir jetzt Webradio haben und jetzt vielleicht von dem ganz einfachen transistorradioartigen Empfänger nochmal weggehen zu einem Medium, das irgendwie mit einem größeren Bildschirm verbunden ist, also auf einem entweder einem Standalone-Gerät mit einem größeren Bildschirm oder vielleicht wirklich auf einem PC oder Laptop abgespielt wird, dann haben wir natürlich visuelle Informationen dabei, was beim traditionellen Radio ganz eingeschränkt ist. Da haben Sie irgendwie diese eine Zeile von RDS vielleicht und Interaktion von Teilnehmern am Radio ist auch sehr beschränkt. Da kann man vielleicht anrufen und sagen, da habe ich jetzt einen Blitzer gesehen oder man kann sagen, ich stimme für die irgendwie ein den Platz auf den Charts, aber das sind so ungefähr die Interaktionen, die man hat. Während das Webradio natürlich ganz andere Möglichkeiten hat. Erstens habe ich visuelle Möglichkeiten, ich habe ein visuelles Medium dabei und ich kann zusätzlich Dinge machen, die auf der Interaktivität beruhen, die also jetzt Kommunikation in beiden Richtungen haben. Also zunächst mal zum Visuellen, da habe ich natürlich viele Möglichkeiten. Ich kann einfach ein Fenster mit dem Senderlogo, das macht man im Notfall, wenn gar nichts anderes einfällt. Ich kann Zusatzinformationen angeben, zum Beispiel, welches Lied gerade gespielt wird, Künstler und so weiter. Ich kann Bilder dazu tun. Ich kann natürlich auch Videos abspielen, womit ich dann schon fast irgendwo in den Bereich von Musikfernsehen komme. Und ich kann natürlich in Interaktionen einsteigen. Also das Einfachste ist, dass diese Textinformationen oder auch visuelle Informationen allgemein, dass ich die auswählbar mache durch den Zuhörer. Das heißt, ich kann mir raussuchen, ob ich da den Titel sehen will oder Werbung sehen will oder vielleicht einen Programmhinweis sehen will. Oder auch bei den Bildern ist es besonders interessant. Oder ich kann anfangen, dass ich Zwei-Wege-Interaktion mit dem Programm mache, die natürlich auch über das Netz läuft, wenn wir jetzt schon Webradio haben. Also ich kann über einen Klick auf der Webseite kann ich an der Abstimmung teilnehmen, die dann tatsächlich ausgewertet wird fürs Programm. Ich kann per E-Mail meine Musikwünsche oder andere Dinge mitteilen. Ich kann einen Chat mit dem Moderator aufmachen. Ich kann in Spiele einsteigen. Also eine Vielzahl von Interaktionsmöglichkeiten, die das Radio vorher nicht hatte. Das waren aber jetzt noch relativ einfache, die von dem Programmablauf ziemlich entkoppelt sind. Und noch eine Stufe weiter gibt es natürlich Interaktionsmöglichkeiten, die ganz direkt ins Programm eingreifen, wie interaktive Playlisten, wo man also das klassische Wunschkonzert, wo ich also meine Titelwünsche sozusagen abgebe und die dann entweder, je nachdem wie beliebt das Ganze ist, über einzelne Requests eben zusammengestellt werden, ausgewählt werden oder auch wirklich ein demokratisches Verfahren ist, also die am häufigsten gewünschten werden gespielt oder sowas. Oder ich kann noch ein Stück weiter natürlich selber anfangen, zum Beispiel Musik oder Sprache hochzuladen und damit Bestandteile des Radioprogramms zu machen. Bei Sprache ist das doch sehr eingeschränkt, aber bei Musik gibt es das zu einem gewissen Grad, wenn Sie jetzt an so etwas wie die Soundgarage von Antenne Bayern denken oder so, dass Künstler eben in der Lage sind, Musik sozusagen letztlich in das Programm irgendwie mit einzuspeisen. Ja, und natürlich interaktive Spiele spielen natürlich auch eine Rolle. Das Ganze ist so die Frage, irgendwann kommen wir natürlich dann wieder weg vom Radio, weil so wie wir vorher gesagt haben, ist das Radio ja so ein Live-Ereignis, und wenn auf der Senderseite dann plötzlich kein Moderator mehr ist oder kein Redaktionsteam, sondern vielleicht wirklich bloß noch ein automatisches System, das die Playlisten nach den Requests zusammenbaut und irgendwelche Spiele ablaufen lässt, ist natürlich die Frage, ob wir uns da jetzt irgendwie wieder von dem Modell des Radios wegbewegen. Ein letztes Thema, das ich noch habe zum Radio, und dann mache ich die Pause, ist die Frage, wie kann man denn das integrieren sozusagen, wie kann man das ideal nutzen, dass ich ein Webmedium habe und andererseits Radio habe, was eine gewisse Popularität hat. Ich habe mir da vorgenommen, das so in regelmäßigen Abständen, nämlich immer wenn die Vorlesung ist, sozusagen zu verfolgen, wie das gemacht wird, und zwar einfach an einem zufällig gewählten, aber in Bayern recht beliebten Sender, nämlich Antenne Bayern. Das habe ich jetzt, also 2004, 2006 und 2009, wenn die Vorlesung war, immer die Schnappschüsse genommen, wie die das sowas jeweils machen. Das ist so ein historischer Abriss. Also wenn man jetzt 2004 in Antenne Bayern Webradio geschaut hat, also ist auch interessant, wie sich das Layout so über die Jahre entwickelt, aber also alles noch ein bisschen wenig gestylt hier. Da ist also zunächst mal der Player explizit zu sehen, man hat relativ wenig Hintergrundinformationen, man hat zwar den Titel, der gespielt wird, aber es gibt immerhin schon die Möglichkeit, ich kann den also anklicken und im Shop bestellen. Also sonst visuelle Informationen war einfach eine Webcam ins Studio, was vielleicht nicht so interessant ist. Und wenn ich jetzt den Song anklicke, im Shop bestelle, dann kriegte ich dort mal vermutlich von einem Partner eine Liste von CDs, die ich kaufen konnte, wo dann mit ein bisschen Glück auch die dabei ist, auf der das aktuell gespielte Lied drin ist. 2007 ist das Ganze ein Stückchen weitergeführt. Dort haben wir also im Prinzip bloß das Layout vielleicht ein bisschen modernisiert, immer noch die Webcam ins Studio. Wir haben hier die Player schon ein klein wenig besser versteckt, es gibt auch mehrere verschiedene Player. Und ich habe die Möglichkeit, sowohl eine CD zu kaufen, als auch einen Download. Aber es ist im Prinzip immer noch so, dass das also ja, schwach integriert ist. Man hat schon das Gefühl, dass das irgendwie zwei ganz verschiedene Anwendungen sind, und das stellt sich danach raus, speziell bei Musicload. Wenn man da hinschaut, Cat Stevens alias Yusuf Heavenware, bitte geben Sie als Suchbegriff nicht mehr als 50 Zeichen ein. Das heißt, es wird einfach automatisch irgendwie eine Anfrage an eine andere Webseite generiert und die Stichworte reingeschrieben werden. Dann hofft man, dass das dort funktioniert. Also noch eine sehr, sehr lose Integration, was natürlich entsprechend auch dazu führt, dass es dann tatsächlich vielleicht den Download nicht wirklich gibt. Und einem anderen Anbieter vielleicht eben schon. Wenn man jetzt schaut, was gestern war bei Antenne Bayern, dann ist es immerhin schon mal so, dass die Entwicklung dahin geht, dass das reine Radio sich in ein audiovisuelles Medium verwandelt hat. Also gesehen haben, dass wir hier ganz viele verschiedene Spartensender unter der Rubrik sozusagen schon hat, die früher eigentlich Sendungen waren, die sind jetzt irgendwie Spartensender geworden im Webradio. Also aus dem klassischen Radioprogramm raus sozusagen weitere Sender im Webradio entwickelt, ist es so, dass wir hier eine Bildergalerie haben, die zu dem aktuellen Titel passt, wo ich also dann hier auch wählen kann. Also ich habe hier tatsächlich die Interaktivität, dass ich durch diese Galerie von Bildern durchblättern kann. Das Verkaufen hat sich ganz vornehm zurückgezogen, während das vorher noch irgendwie relativ dominant war, ist es jetzt hier also bloß für diesen kleinen Link oben Songsuche versteckt. Dort ist es aber, wenn man dann eben dorthin geht, entsprechend deutlich komfortabler ausgestattet. Also erstens ist es so, dass tatsächlich die konkreten Informationen sind über die Playliste, und zweitens kann ich rückwärts sozusagen auch die Playlisten, die in der Vergangenheit gelaufen sind, mir tatsächlich anschauen. Ich kann also dann auch hier suchen, wann ist was gelaufen. Was ganz mit Sicherheit darauf zurückzuführen ist, dass man eben die Benutzergewohnheiten irgendwie untersucht hat und festgestellt hat, was wird tatsächlich gebraucht. Und es ist wahrscheinlich relativ selten, dass jemand jetzt im Moment sagt, den Titel will ich kaufen, aber was relativ häufig vorkommt, ist, dass jemand irgendwie, nachdem er es 3-4 Mal gehört hat, dann irgendwie sagt, da war doch irgendwie am Abend vielleicht, sagt, da war doch was. Da schaue ich mal, ob ich den finde, aber das war doch heute Nachmittag um 3 und wenn er dann dieses Feature nutzt, kann er das eben anschauen und kann dann auch wohl eine wirklich vermutlich besser integrierte Version für den Download dort benutzen, wo tatsächlich genau der eine Titel und das zugehörige Album da ist. Also man sieht schon, dass das so eine Verfeinerung ist über die Jahre, dass aus dem, das jetzt nur an dem einen Beispiel, dass das also nicht irgendwie ein starres Medium ist, sondern dem sich furchtbar viel tut. Die Webradiostation aufzusetzen, das lasse ich jetzt mal weg, das ist vielleicht nicht so furchtbar aufregend, das kann man sich vorstellen, wie das geht. Aber was ganz gut dazu passt, zu dem, was ich gerade gesagt habe, und auch aus der Literatur stammt, ist so eine Frage, sind denn die Dinge, die die Benutzer tatsächlich machen wollen? Man hat schon gesehen, man bewegt sich im Webradio dahin, die Interaktivität dahin zu treiben, dass man sagt, also Leute, die Musik mögen, können die jetzt dann schnell und einfach kaufen. Aber es gibt viele Situationen, in denen das noch schwer realisierbar ist, auch von der Technik her. Also wenn man jetzt ein Autoradio denkt, wäre es natürlich total praktisch, wenn ich im Autoradio sagen kann, hey, die Musik gefällt mir, aber ich drücke jetzt da drauf und das will ich irgendwie haben. Also im Idealfall vielleicht sogar gleich im Auto kaufen oder später irgendwie im Music Store dann eben einen Hinweis kriegen, das war das, was du im Autoradio gut gefunden hast und das ist jetzt hier im Angebot. Das passiert mit Sicherheit ziemlich oft und ist technisch aber relativ schwierig zu realisieren, weil das natürlich bedeuten würde, dass man irgendwie eine Integration zwischen allen möglichen Geräten hat. Momentan sind das ja alles noch verschiedene Baustellen. Da habe ich das Autoradio, ich habe den PC zu Hause, auf dem irgendwie mein Zugriff auf vielleicht Webradio und den iTunes Store und solche Sachen ist. Und dann habe ich noch einen iPod, der vielleicht mit dem PC gut synchronisiert ist, mit dem Autoradio, aber vielleicht bloß so, dass er dort nur abspielen kann. Das heißt, es läuft momentan noch so ein bisschen unrund. Aber zumindest technisch, die Kommunikation zwischen den einzelnen Geräten, so rein, dass sie Daten austauschen können, die ist ja schon möglich. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass so in wenigen Jahren eigentlich dort eine ganze Menge von ja, Killer-Anwendungen ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch von wirtschaftlich sehr wirkungsvollen zusätzlichen Marktnischen aufgemacht werden können, die dann aber darauf beruhen, dass es eben ja, letztlich einen Radiostrom übers Internet, über IP gibt. Also letztlich eine Integration der verschiedenen Geräte zusammen mit der Tatsache, dass der Radiostrom über das Internet verfügbar ist, führt zu neuen Geschäftsmöglichkeiten. So, jetzt mache ich an der Stelle die Pause. Der zweite Teil, der geht dann über WebTV, also letztlich über Fernsehen, über das Web und generell über IP-Technologien. Der wird aber ein Stückchen kompakter sein, weil viele von den grundsätzlichen Fragen kamen jetzt beim Radio auch schon vor. Da machen wir 10 Minuten Pause, um 10:50 auf der Hörsaaluhr dort oben machen wir wieder weiter. Ja, dann befassen wir uns mal ein bisschen mit dem Fernsehen in Analogie. Ich habe auch wieder ein Buch dazu angegeben, was sich jetzt gleich auch wieder in den Folien widerspiegeln wird, so ein bisschen fast eine historische Information ist, und zwar über das Microsoft Web TV for Windows. Werde ich aber gleich ein bisschen was darüber erzählen. Also im Prinzip Webradio, Web TV. Also das Problem ist eigentlich ähnlich. Insofern kann man vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, übertragen. Wir haben natürlich Bandbreitenprobleme, ganz wesentlich, weil wir wesentlich höhere Anforderungen haben, insbesondere wenn man jetzt in High-Definition-Qualität denkt. Aber ansonsten haben wir ähnliche Fragen. Also wir haben die Frage, ist es ein separates Medium oder wird ein klassisches Fernsehprogramm Simulcast ausgestrahlt? Haben wir einen Livestrom oder Download, wobei wir gleich gesagt haben, uns interessieren hier eben auch nur die Livestreams. Naja, und die Frage, was ist das Endgerät? Und je nach Endgerät kann es natürlich sein, dass der Livestrom auch für WebTV ein anderer ist als das Programm selber. das terrestrisch zum Beispiel ausgestrahlt wird oder über Satellit. Das ist ein stärkerer Unterschied in der Regel auch als beim Radio. Also beim Radio ist es auch so, dadurch, dass das irgendwie MP3 kodiert wird, ist es natürlich auch eine eingeschränkte Qualität, aber hier ist es dann doch deutlich stärker, dass man eben die Auflösung, die Bildgröße zum Beispiel stark unterscheidet. Prinzipiell ist es so, dass es jede Menge verschiedene Endgeräte geben kann. Also zunächst mal ist Web-TV eine Sache, die auf jeden Fall auf Computern angeschaut wird, also Desktops und PDA und Laptops. Es ist natürlich, und da sind wir jetzt in einem Bereich, der schon nicht mehr so hundertprozentig klar ist, wie er sich entwickeln wird. Es kann natürlich ein klassisches Fernsehgerät das Endgerät werden. Es sind irgendwelche Smartphones, PDAs, irgendwelche mobilen, tragbaren Geräte, relativ kleine Geräte, die Endgeräte, was guten Sinn macht, insbesondere Fernsehen auf dem Handy. Und es kann natürlich auch Spezialgeräte geben. Es gibt zum Beispiel portable DVD-Spieler oder portable DVB-T-Empfänger, bei denen natürlich auch die Frage ist, wie weit die möglicherweise Webradio oder Web-TV empfangen können, wenn zum Beispiel WLAN zur Verfügung steht. Ja, und ein ganz großes Thema ist natürlich, was heißt eigentlich Interaktivität bei Fernsehprogrammen? Also wir haben Interaktivität schon ein bisschen bei den Radioprogrammen angeschaut und festgestellt, da gibt es natürlich so Spiele und Umfragen und ich kann mit den Playlisten, also ein Wunschkonzert, das klassische, habe ich so eine ganze Menge von Interaktionsmöglichkeiten. Beim Fernsehen ist das nicht ganz so klar, weil dieses Wunschkonzert ist außer bei reinen Musiksendern nicht so ganz das Thema. Und was bedeutet Interaktivität eigentlich? Also das ist eine interessante Frage. Ja, was es schon seit langem gibt, deswegen habe ich auch die alten Folien von 2004 dagelassen, gerade weil man merkt, wie die Zeit vergeht, ist Simulcast von Fernsehprogrammen, die terrestrisch ausgestrahlt werden oder konventionellerweise ausgestrahlt werden. Ein gutes Verzeichnis ist das wwetv.com. Die Zahl 155 dort oben, die ist aktuell, die ist von jetzt. 155 Fern-TV-Ströme, die im Simulcast verfügbar sind, also die sonst auch irgendwie verfügbar sind, gibt's. Und das ist jetzt ein Beispiel von NTV, noch mit einer relativ alter Technologie, mit dem Real One Player, wie gesagt von, wo steht's hier, Dezember 2004, deswegen spricht hier noch der Saddam an sein Volk, das ist alles irgendwie, naja. Interessant, wie sich die Zeit entwickelt. Na egal, also das ist jedenfalls der grundsätzliche Ansatz, wie natürlich Web-TV seit vielen Jahren existiert und einen gewissen Nischenmarkt auch bedient. Das ist jetzt ein Screenshot, der ganz aktuell ist. Es ist ein zweiter großer Markt, vielleicht wesentlich größer als das Simulcast-Geschäft, dass man nun ganz spezifische Web-TV-Angebote macht, die nun letztlich Bestandteil des Web-Auftritts von bestimmten Organisationen, Firmen, Produkten sind. Also hier TV1 EU ist ein Hersteller, hieß früher TV1.de, eine Organisation, die sich spezialisiert hat darauf, Fernsehproduktionen zu machen, die für die Internetverbreitung aufbereitet sind, die inzwischen auch das Hosting übernehmen, also wirklich ganze die Plattform bereitstellen, dass ich große Zielgruppen bedienen kann. Die machen inzwischen wirklich große Dinge wie Web-TV-Übertragungen von großen Sportveranstaltungen bis hin zur Olympiade oder gerade haben sie irgendwie die Handball-Europameisterschaft übertragen oder hier da neueste Meldungen, dass ein Skigebiet sozusagen deren Dienste nutzt, um rein Werbung zu betreiben. Damit sieht man schon mal, dass es also ein Geschäftsmodell im gewissen Sinn ist, dass man dass man Fernsehproduktionen oder Videoproduktionen für die Nutzung übers Web herstellt für bestimmte Kunden. Das ist also mit Sicherheit sind das zwei Segmente von Web-TV, die dauerhaft etabliert sind und auch nicht an Bedeutung verlieren werden. Das eine also wirklich sozusagen gerade bei Nachrichtensendern und so die Zusatzausstrahlung. Das andere spezielle Videoangebote, bei denen man sich aber darüber streiten kann, ob das jetzt wirklich unter dem Namen TV im Sinn von klassischem Medium Fernsehen laufen kann. Das Buch, das ich vorher zitiert habe, das redet ja über Microsoft Web TV. Und das ist ein Produkt, in dem wirklich das Wort Web-TV auch vorkommt, die Formulierung Web-TV vorkommt. Und das ist jetzt eine ganz interessante historische Rückblende sozusagen, wo man auch wieder sieht, wie schwierig das Ganze ist. Dass man eben immer oft, nein nicht immer, aber sehr oft geglaubt hat, die Technologie macht ganz große Sprünge und man kann gleich Geld damit verdienen, Produkte entwickeln und dann oft wieder festgestellt hat, so schnell sind die Sprünge der Technologie, zwar vielleicht schon, aber nicht der Menschen, die das nutzen, um dann tatsächlich diese Produkte zu kurzfristig vermarkten zu können. Also das ist eine allgemeine Erfahrung, die wir mit unseren technikgetriebenen Produkten haben, dass es oft irgendwie diese zwei Entwicklungsgeschwindigkeiten gibt, die technisch potenziell möglichen Dinge und das, was dann tatsächlich sozusagen im breiten Markt erstens eine gewisse Benutzbarkeit erreicht hat, dass es im breiten Markt überhaupt anwendbar ist und auch ein gewisses Bewusstsein einfach in der Bevölkerung, dass es eben ein Produkt wird, das angenommen wird, was dann wieder zu den Preisskalierungsfaktoren führt und dann letztlich zum kommerziellen Erfolg. Haben beim Webradio auch schon gesehen, dass das jetzt gerade erst dabei ist, 10 Jahre nachdem die ersten versucht haben, Produkte zu platzieren, dass vielleicht solche Webradioempfänger anfangen, sich zu etablieren. Ja, was war das WebTV in dem Sinn? Das ist eine Initiative, die 99 eigentlich schon ihr Endstadium erreicht hatte. Das war das ATVEF, Advanced Television Enhancement Forum Initiative, hieß das Ding. Und da waren alle dabei, die dort groß und einflussreich sind, also zum Beispiel große Medienunternehmen, CNN und Disney, die also wirklich was bewirken können und auf der Technikseite zum Beispiel Intel und Microsoft, das ist eigentlich die schlagkräftigste Allianz im Computerbereich, im Unterhaltungselektronikbereich zum Beispiel Sony, was ein absoluter Trendsetter dort immer war, also wirklich ein starkes Konsortium. Und die haben eine Technologie entwickelt, die im Prinzip ganz einfach ist. Ich kann in ausgestrahlte Fernsehprogramme sozusagen Links auf Internetinhalte einbetten. Also Triggers hat das Ding geheißen oder Crossover Links. Das heißt, es wird über die Austastlücke in dem Bereich, den wir sowieso im unausgenutzt im Fernsehsignal haben, also dieser Bereich, der klassisch dafür benutzt wird, dass der Rücksprung des Elektronenstrahls geregelt wird. Dafür haben wir in den Standards sozusagen ein ungenutztes Stück Datenkapazität zur Verfügung. Und das kann man benutzen, um zum Beispiel Videotext zu übertragen, wie wir alle wissen. Aber man kann eben dort auch interaktive Inhalte übertragen, also sprich Links auf Webinhalte. Das war die Grundidee. Und das ist auch standardisiert worden und es gab auch Produkte dazu. Und eins der Produkte war eben Microsoft Web TV, also ein Produkt, das Microsoft dann um 2000 herum versucht hat zu vermarkten. Das sind Set-Top-Boxen. Eine Set-Top-Box, der Begriff kam schon öfter mal vor. Das ist so eine Kiste, die wie so ein Fernsehreceiver eben oder was weiß ich, Satellitentuner eben ans Fernsehgerät angeschlossen wird und in dem Fall eben nicht an Satellitenantennen, sondern ans Internet angebaut wird. Und in dem war ein Webbrowser drin. Und natürlich der Decoder für dieses Signal, das über das Fernsehsignal kam. Das Ganze sollte natürlich mit entsprechenden Partnerfirmen, die letztlich dann Fernsehinhalte, Serien zum Beispiel produzieren, die erweiterte interaktive Inhalte im Web parallel dazu haben, sollte das dann sozusagen in großen Maßstab eingeführt werden. Das Ganze war nicht erfolgreich. Es ist so eine Frage, wie es weitergehen wird. 2004 ist jedenfalls das Produkt eingestellt worden. Es gibt ein weiteres ähnliches Produkt, das auf der Xbox läuft, was auch irgendwie wohl mehr so vor sich hin dümpelt, aber irgendwie scheint das Ganze nicht wirklich der ganz große Durchbruch zu sein. Aber man kann mal reinschauen, wie das ausgesehen hat. Daran sieht man auch schon irgendwie eines der Probleme. Also da gab es so eine schöne Set-Top-Box mit MSN-TV-Logo und noch eine Fernbedienung mehr, man hatte keine sonst. Und ein Ding nämlich, was viele dieser Anwendungen haben, nämlich ein Keyboard, ein drahtloses Keyboard, das man für die Eingabe von Informationen in interaktive Angebote benutzen kann. Das ist einerseits komfortabel, andererseits haben eigentlich fast alle Experimente, die man mitgemacht hat, gezeigt, dass dieses Ding im Wohnzimmer zu haben, als Zubehör für einen Fernseher, nur für eine ganz kleine Gruppe wirklich von Leuten, die damit umgehen, wirklich attraktiv ist. Meistens sind es die, die sowieso mit einem PC arbeiten. Und dann kommt natürlich noch eine Menge verschiedener Kabel, um das vernünftig zu verkabeln. Insbesondere muss man natürlich irgendwie an die Telefonleitung ran und das dort mit dem Internet verbinden. Heutzutage würde man das vielleicht über WLAN machen, war damals aber noch nicht der Stand der Technik. Ja, und dieses Ding hier, diese Set-Top-Box, die kann natürlich durchaus noch ein bisschen mehr. Die kann also als normaler Webbrowser benutzt werden, die kann E-Mail zum Beispiel abspielen, hat einen Media-Player drin und ist zunächst mal mit dem Fernsehprogramm nicht integriert, sondern kann auch separat benutzt werden. Aber es gibt bestimmte Fernsehprogramme, die nun tatsächlich interaktiv die Verbindung zwischen Fernsehen und Web herstellen. Und Beispiele, die sind tatsächlich produziert worden, also für Baywatch zum Beispiel gibt es eine ganze, ich weiß nicht wie viele, also eine Staffel oder so, die mit interaktiven Inhalten versehen wurde. Man hat auch experimentiert mit Sport und Nachrichten und Spielshows. Das NBC war zum Beispiel ein Partner, der das gemacht hat. Ja, was stellen sich die, haben sich die damals vorgestellt, oder nicht nur vorgestellt, sondern wirklich gemacht? Was könnte denn interaktives Fernsehen jetzt Webinformation synchronisiert mit dem Fernsehprogramm sein? Also ich kann zum Beispiel die Schauspieler anschauen, die dort sind. Also zum Beispiel ist es durchaus eine Frage, die Zuschauer haben. Da ist ein Schauspieler, das Gesicht habe ich schon mal gesehen, wie heißt der denn? Sowas kann man direkt über so einen Link abfragen und dann vielleicht auch noch mehr Bilder von dem, in welchen Filmen war sonst so, à la IMDb in dem Sinn. Dann ist es vielleicht ein schöner Ort irgendwie, also bei Baywatch gibt es irgendwie einen schönen Strand, bei irgendeinem Skifilm, was weiß ich, in den Bergen, irgendwie ist eine Skilocation, die einen interessiert. Das bietet sich natürlich auch an für Werbeangebote, dass man dann eben gleich Reisen dorthin anbietet. Dann Ansichten, die sozusagen das Ganze ergänzen, was im Fernsehen nicht da war, dass man zusätzliche Informationen, zusätzliche Bilder, zusätzliche Videos liefert. Und was tatsächlich auch eine sehr sinnvolle Funktion sein kann, what happened until now, also ein Summary sozusagen der Geschichte bis dahin, wo man gerade ist, dass man dort gut einsteigen kann. Also ich denke, das sind alles Dinge, die durchaus ganz gut überlegt sind und die für sich eigentlich alle auch einen gewissen Sinn machen. Trotzdem sieht man, dass die Summe dieser Features bei weitem nicht ausgereicht hat, dieses Produkt dann tatsächlich auf dem Markt sinnvoll zu platzieren. Wenn man an Sportprogramme denkt, kann man sich auch viele Dinge vorstellen. Also zum Beispiel natürlich die Spieler, die Aufstellung beim Fußballspiel oder so, die Geschichte von so einer Mannschaft oder beim Leichtathleten zum Beispiel, was hat der alles schon an Preisen, Medaillen bekommen. Bei Nachrichten ist es so, dass man natürlich sich vorstellen kann, ich will den Ticker, die dort unten laufen, spezialisieren. Ich will zum Beispiel dort welche, die Nachrichten jetzt genau für meinen Fernsehen, Verkehrsnachrichten genau für meine Region zeigen oder die Nachrichten aus Bayern anzeigen oder so, kann ich interaktiv sozusagen konfigurieren, was ich haben will. Macht auch alles wirklich, denke ich, ganz guten Sinn. Beispiele davon, jetzt wirklich so richtige Screenshots, die ich irgendwo mal gefunden habe, aus dieser interaktiven Version von Baywatch, wo man dann doch sieht, wenn man jetzt das wirklich in der Praxis anschaut, dass es dann schon ein bisschen wieder kindisch fast wird. Also wir haben hier irgendwie eine Szene wohl in dem Film, in dem jemand ins Krankenhaus kommt. Und dann habe ich also hier die tolle Möglichkeit, mir die Tomografien anzuschauen von dem Menschen. Ich kann Fotos der sozusagen Making-of mäßig anschauen, auch sogar Videos, wie die Szenen gedreht wurden. Also das ist hier, wo wirklich man diese Boote sieht, die sie benutzt haben und Ähnliches. Das Ganze, was da oben Alaska Airlines steht, ist wohl ein Beispiel für Werbung, die dort eingebettet wurde. Also man muss sagen, insgesamt merkt man vielleicht schon, wenn man das so anschaut, es gibt bestimmt ein kleines Segment von Zuschauern, die das interessiert, aber der Add-on, der dadurch entsteht, dass ich jetzt im Wohnzimmer am Fernseher durch Benutzen meiner tollen neuen Plattform direkt darauf zugreifen kann, im Vergleich dazu, dass ich als jemand, der sowieso vielleicht das Web benutzt für alle möglichen anderen Zwecke, eben in irgendein Forum oder eine Fanseite dieser Serie gehe und mir dort diese Informationen hole, der ist minimal. Und insofern ist der Effekt nicht eingetreten, dass das also wirklich ein Erfolg auf dem Markt gewesen wäre. Wenn man das ein bisschen allgemeiner anschaut, dann ist natürlich die Frage, was gibt es denn überhaupt an Interaktivität? Wozu kann denn interaktives Fernsehen, was ja nun die Besonderheit, eine der beiden Besonderheiten von Web-TV ist, also die globale Verfügbarkeit und die Interaktivität, was kann das denn überhaupt sein? Und der Johann Hjelm, von dem auch ein Buch, glaube ich, jetzt in der nächsten Titelfolie auftaucht, ein ziemlich neues Buch, der hat vier solche Ebenen unterschieden, die man sich eigentlich ganz gut merken kann. Das eine ist simpelste Ebene von Interaktivität mit Fernsehprogrammen, das machen wir zum gewissen Teil schon alle, auch nicht wirklich alle, aber doch viele, sagen wir mal, nämlich Meta-Informationen über das Fernsehprogramm interaktiv zu benutzen. Also zum Beispiel die berühmten Electronic Program Guides, die zum Beispiel in jedem Satellitentuner drin sind. Das ist ja eine einfache Form von interaktivem Fernsehen, weil ich mir durch verschiedene Programme browsen kann, das Ausschnitt sehe, vielleicht auch den zeitlichen Ablauf sehe, wann welche Sendung kommt, in welchem Sender. Wird auch relativ wenig genutzt, obwohl es flächendeckend verfügbar ist. Oder persönliche Videorekorder im Netz, die mir Dinge aufzeichnen, die ich haben will. Das wären Interaktionen mit Metainformationen, die am Programm selber überhaupt nichts ändern. Die zweite Ebene ist das, was jetzt im Prinzip in dem Web-TV von Microsoft den größten Schwerpunkt hatte, nämlich Zusatzinformationen zum Programm. Das wird, wie gesagt, durch Teletext schon weitestgehend abgedeckt und also ein On-Device-Portal, das wäre jetzt sowas, was man da vorher bei Web-TV hatten, wo man eben jetzt auf der Set-Top-Box, das Programm sozusagen zum Fernseher liefert, eben noch zusätzliches ein Portal für Zusatzinformationen hat. Ebene 3 ist, dass ich tatsächlich das Programm beeinflusse, und zwar zunächst bei einer ganz einfachen Art, und das, was weit verbreitet ist, ist Abstimmung. Zum Beispiel über das Telefonnetz, ich rufe bestimmte Nummern an oder durch natürlich das Web, ich gebe auf einer Webseite irgendwo ein Vote ab. Das Ganze kann alles Mögliche natürlich beeinflussen in dem Moment, wo es auf dem Web ist, beinhalten, wenn es auf dem Web ist, also zum Beispiel ein Chat oder eine Interaktion auch mit anderen Benutzern, die dort sind. Also es gibt eine Reihe von Sendungen, die solche Foren haben. Big Brother ist ein typisches Beispiel für eine Serie, Sendung, die diese interaktiven Möglichkeiten immer wieder ziemlich intensiv nutzt. Das wird in der Praxis eigentlich befriedigend durch separate Interaktionen mit anderen Technologien benutzt. Also wir haben das Fernsehen, wir haben das Telefon und vielleicht noch das Web. Ganz selten mal gibt es die Möglichkeit, dass man das durch die Set-Top-Box machen kann. Zum Beispiel in UK ist es wohl relativ weit verbreitet, dass es Set-Top-Boxen gibt, die interaktive Dienste anbieten. Zum Beispiel von Sky gibt es da eine mit dem Red Button, in den ich so interaktive Dienste einsteigen kann und zum Beispiel Abstimmungen darüber machen. Und das ist dort ansatzweise populär, aber auch jetzt nicht der ganz große Veränderung des Markts dadurch. Ja, und das Letzte natürlich, was bei interaktivem Fernsehen immer so durch die Köpfe geistert, ist die Idee, ich habe ein Fernsehprogramm, das ich sozusagen beeinflussen kann. Also im Extremfall, ich kann bei einer Spielfilmhandlung den Ausgang beeinflussen, also sozusagen ein gutes oder ein schlechtes Ende wünschen, Dinge dieser Art, oder ein bisschen realistischer vielleicht, dass ich im Detail den Verlauf von irgendwelchen Game-Shows oder sowas beeinflussen kann. Dazu gibt es übrigens schon seit vielen Jahren Experimente mit dem wirklich interaktiven Fernsehen. Also am ZDF zum Beispiel hat sowas mal gemacht, ARD und ZDF gemeinsam, dass man den gleichen Film ausgestrahlt haben auf beiden Programmen und man konnte einfach durch Wählen zwischen den beiden Kanälen kommt man in sozusagen eine Geschichte mit einem Ende, wo sozusagen die eine Partei gewinnt oder die andere Partei gewinnt, sich abwechselnd anschauen und sich dann für eine entscheiden. Das sind lustige Spielereien, die aber nicht wirklich große Akzeptanz in dem Sinn finden. Und in dem Moment, wo die Spielshows eben zu sehr interaktiv werden, hat man auch so einen Effekt, dass es natürlich so langsam anfängt, sich zu vermischen mit einem Spiel eben. Also gibt es denn jetzt wirklich Erfolgsgeschichten vom interaktiven Fernsehen? Also das ganze interaktive Fernsehen ist ein Thema, das immer wieder erwähnt wird. Was man beweisen kann, ist, dass interaktives Fernsehen im Sinn von Abstimmungen, von Voting, tatsächlich eine Erfolgsgeschichte ist. Also der Zahl, die in der Studie der EU gemacht waren, 27% aller jungen Europäer, die Mobiltelefone haben, haben irgendwann schon mal in so einem interaktiven Fernsehangebot tatsächlich die Abstimmung wahrgenommen. Oder das BBC hat 2004 während der Olympiade interaktive Dienste mit angeboten, die von mehr als 60% wenigstens einmal genutzt worden sind, also der Zuschauerschaft. Das heißt, diese ganz einfachen Dinge, ich rufe eine von drei ausgewählten Nummern an, um meine Meinung zu bekunden, oder ich gebe über eine Webumfrage meine Meinung bekannt, die scheinen tatsächlich populär zu sein. Es gibt ein EU-Projekt LIFE, das tatsächlich versucht, die Rahmenbedingungen für interaktives Fernsehen zu untersuchen. Das ist inzwischen auch abgeschlossen. Und die haben eine Menge so grundlegende Studien gemacht. Und der Johann Hjelm, der berichtet so ein bisschen über die Ergebnisse. Ich habe die Studien selber nicht wirklich angeschaut. Und was er sozusagen zusammenfasst, ist aber ganz glaubwürdig. Das eine ist, die Interaktion, wenn überhaupt, funktioniert sehr gut in Dokumentarinhalten und bei Nachrichten, funktioniert ganz schlecht bei Fiction, bei Spielfilmhandlungen. Also dass der Glaube, dass Leute interaktiv in Spielfilmen mitmischen und den Ausgang beeinflussen wollen, ist vermutlich ziemlich auf Sand gebaut. Die Leute wollen im Prinzip, die Zuschauer wollen eben eine Spielhandlung haben, wollen die Interaktion nicht wirklich aktiv haben. Vielleicht eine implizite Interaktion dadurch, wie viele teilnehmen, das kann vielleicht noch sein, aber wirklich keine explizite Interaktion. Eine Sache ist, dass die Teilnehmer auch in der Regel nicht wissen, was sie selber wollen. Da gibt es also auch lange Studien. Also die Programme konfigurierbar zu machen, führt in der Regel zu Enttäuschungseffekten, weil die Leute natürlich nicht das sehen wollen, was sie sich bloß eingestellt haben, sondern wirklich ein breites Programm sehen wollen. Also dann sehr schnell enttäuscht sind, wenn sie gesagt haben, ich interessiere mich für Sport und den ganzen Tag läuft nur noch Sport, dann wird das auch langweilig. Also das macht auch wirklich keinen Sinn. Und dann ist es so, dass Menschen eben grundsätzlich auch in sich Gruppen zuordnen wollen. Das ist so ein bisschen, wie wir es beim Radio hatten, dass so ein Programm eben auch nicht zu individuell sein sollte, sondern zumindest eine größere Gruppe von Personen irgendwie auch vereint in ihren Interessen. Und natürlich erwartet jemand, der jetzt ein Fernsehprogramm anschaut, auch, dass da einer ist, der sich was überlegt und der nicht genau das macht, was er sich selber überlegt, sondern der ihn überrascht mit dem, was kommt. Also insofern ist das interaktive Fernsehen so eine Sache, über die man sich streiten kann, die mit größter Wahrscheinlichkeit nicht wirklich großen Effekt bringen wird. Also allein dadurch, dass das bidirektional ist, werden wir vermutlich nicht die ganz großen neuen Medien schaffen. Natürlich in bestimmten Bereichen, eben irgendwelche Abstimmungen in Gameshows oder Zusatzinformationen bei Sport und Nachrichten, dort sicher, aber das ist eben ein kleines Add-on und nicht wirklich der Durchbruch, mit dem man jetzt eine neue Technologie zum Beispiel begründen könnte. Also was heißt das? Web-TV ist genauso wie Webradio langsam dabei, sich auf dem Markt zu etablieren. Interaktives Fernsehen ist im Prinzip in allen Versuchen bis jetzt erfolglos geblieben, mit den Ausnahmen, die ich gerade erwähnt habe, diese zwei Beispiele vor allem. Man darf nicht ganz vergessen, dass natürlich die Entwicklung weitergeht und natürlich die technische Entwicklung langfristig Web-TV bevorzugt sozusagen. Also wir bekommen immer breitbandigere Verbindungen in immer mehr Haushalte. Internetzugang ist durch Flatrate-Preisschemata so, dass es kein großes Problem ist, wie man so schön sagt, always on zu sein. Das heißt, dass eine Internetverbindung mehr oder minder dauernd oder zumindest immer, wenn sie gebraucht wird, sofort zu haben. Wir haben über Kompression und Streaming-Techniken haben den Bandbreitenbedarf zunehmend im Griff. Das Ganze funktioniert stärker auf mobilen Geräten. Es gibt innovative Geräte, die dazu einladen, darauf zum Beispiel Videoinhalte anzuschauen, wenn man das iPhone zum Beispiel anschaut, das sowohl tragbar ist, als auch eine vernünftige Videoqualität hat und das Ganze bei vertretbaren Bandbreitenanforderungen. Also da tut sich schon einiges. Insofern kann man schon erwarten, dass TV-Auslieferung über das Internet eine große Bedeutung haben wird, aber die Interaktivität ist die Frage, welche Rolle das spielen wird. Und die Industrie ist immer wieder am Basteln. Also wenn man sich das anschaut, es gibt verschiedenste Versuche, interaktive Plattformen einzuführen von Seiten der Unterhaltungselektronik in der Hoffnung, dass die Medienproduzenten aufspringen, die entsprechenden Inhalte liefern, dass das Publikum das Ganze massiv akzeptiert. Also letzter Versuch, wo das gerade momentan probiert wird, man nicht weiß, wie es ausgeht, ist zum Beispiel diese Welle, die in der Unterhaltungselektronik gerade stattfindet, dass viele Leute Blu-ray-Player im Haushalt aufnehmen. Das ist jetzt gerade in dem Weihnachtsgeschäft so richtig Massenmarkt geworden. Voriges Jahr war es noch ziemlich eine kleine Nische. Und jetzt stehen überall in großen Stapeln vorne. Und dort versucht man ja auch wieder sozusagen diese Plattform von dem Blu-ray-Player als eine interaktive Plattform zu nutzen, zum Beispiel mit diesem BD-Live-Dienst, wer das kennt, wo ich also mit bestimmten Blu-ray-Discs einen interaktiven Inhalt mitkaufe, der natürlich voraussetzt, dass der Blu-ray-Player irgendwie mit dem Netz verbunden ist und die dann nur von dem Player, wenn da eine autorisierte Disc drin ist, eben abgespielt werden können. Es ist auch so, dass die Blu-ray-Player dann zu Streaming-Clients langsam mutieren, die aus dem Internet zum Beispiel YouTube-Videos spielen können. Also da ist auch so ein Versuch wieder, Interaktivität sozusagen in die Unterhaltungselektronik, die Fernsehelektronik sozusagen reinzubringen im Haushalt. Auch da ist aber natürlich wieder so ein spezifisches Zusatzfeature, wo man vermuten kann, also viele der Leute nutzen das Ding halt als Blu-ray-Player und diese Features nicht. Aber immerhin ist es ein bisschen eine geschicktere Strategie, dass man sich nicht eine eigene Kiste kaufen muss, nur um diese interaktiven Inhalte zu nutzen. Also vielleicht gewöhnen diese verschiedenen Ansätze die Leute dann doch immer mehr dran, über ein Fernsehgerät interaktive Inhalte zu nutzen. Könnte schon sein. Aber es ist ein sehr langer Weg, der da zu gehen ist. Kann man also nicht damit rechnen, dass das sehr schnell passiert. Ich habe bewusst unterschieden zwischen zwei Themen hier, dem Web-TV, womit ich meinte, nun, was ich gerade beschrieben habe, das interaktive Fernsehen, das nun Webkanäle sozusagen nutzt und ein interaktives, bidirektionales Angebot aus dem Fernsehen macht. Und jetzt dieses IPTV, also da ist das Web eigentlich draußen, es geht nur noch um IP wie Internet Protocol. Und da gibt es auch ein relativ aktuelles Buch, das habe ich vorher schon erwähnt, aus dem Teile der Inhalte jetzt stammen. Ja, da fragt man sich natürlich, was ist denn überhaupt IPTV? Das ist jetzt dummerweise nicht so genau definiert, also da streiten sich die verschiedenen Quellen, die es dazu gibt. Wenn man jetzt mal eine Definition versuchen will, die das sauber abgrenzt, dann kann man es so machen, wie ich es jetzt auf den beiden Folien habe, mit dem Hinweis, dass andere Menschen es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders sehen. Also traditionelles Fernsehen mit einer gewissen Interaktivität funktioniert so, ich habe ein Fernsehgerät, das TV-Set, und ich habe irgendwie eine, meistens über Funk oder über Kabel geregelte Übertragung, der unidirektionale Übertragung der Videoinformationen. Und dann habe ich parallel und vollkommen davon getrennt einen interaktiven Kanal. Das kann jetzt ein PC sein, es könnte auch ein Telefon sein hier, mit dem ich mit irgendwie einer Vermittlungsstelle telefoniere. Also irgendwo gibt es ein separates Datennetz sozusagen, mit dem ich bidirektionale Verbindung habe. Wo ich also zumindest eine Verbindung vom Kunden dorthin habe, aber ich brauche ein separates Gerät. Das ist traditionelles interaktives Fernsehen. Web-TV ist hübscher, da habe ich ein Webgerät, ein Endgerät auf Seiten des Kunden. Vereinfacht gesagt ist es so, dass das Ganze ideal funktioniert, wenn wir das Video und die Interaktion auf der gleichen Plattform haben, was in der Praxis heutzutage nur gut funktioniert, wenn das ein PC ist, der da läuft. Also wirklich eine klassische Computertechnologie. Das Microsoft Web TV war ein Versuch, als Endgerät sozusagen diesen PC zu ersetzen durch eine Set-Top-Box plus einen Fernseher. Aber es bedeutet immer noch, wir haben sozusagen dieses eine Endgerät, das letztlich dann doch irgendwie ein Webbrowser ist, über den wir mit dem interaktiven Fernsehen kommunizieren. Ja, und das IPTV, das versucht nun ganz bewusst in den Mittelpunkt zu stellen, dass wir ein Fernsehgerät, ein Unterhaltungselektronikgerät haben, das eigentlich so ist wie bis jetzt auch, und dass die gesamte Videoinformation, die früher über Satelliten oder Kabelnetze kam, über Kabelnetze schließt sich das ja nicht aus, dass die über eine beliebige Technologie kommt, sagen wir mal, und zwar von aus einem Datencenter, aus einem Rechenzentrum über IP-Technologie, also über Internetprotokoll. Also Internetprotokoll-Based Television, das gesamte Videosignal, das gesamte Fernsehprogramm wird auf der Basis von Internetprotokollen übertragen, was dann natürlich mögliche bidirektionale Interaktionen sozusagen als Nebeneffekt noch mitliefert. Damit habe ich dann natürlich die Möglichkeit, dass ich auch ganz leicht irgendwelche Webzugänge zum Beispiel integrieren kann. Das hat aber nicht unbedingt den Fokus hier. Der Fokus ist zunächst mal die Übertragung von Video über IP-Protokolle. Das TV-Programm übers Internet. Das Ganze ist wieder mal ein Schritt, in dem das Internetprotokoll, das arme alte Protokoll, das dafür gar nicht gedacht war, benutzt wird als einheitliche Plattform, um verschiedenste andere Technologien sozusagen zu integrieren. Wenn ich IPTV betreibe, dann kann das über eine Telefonleitung mit entsprechend hochgerüsteten DSL-Techniken, HDSL zum Beispiel, betrieben werden. Es kann über Glasfaserkabel betrieben werden, es kann über Kupferkabel betrieben werden, es kann über Satellit im Prinzip betrieben werden, kann ich auch IPTV haben. Und ich habe eine einheitliche Schicht, in der ich das sozusagen nicht, von der an ich das nicht mehr sehe, worüber das Ganze kommt. Rundfunkausstrahlung fällt damit zunächst mal weg, beziehungsweise wird auf eine untere Protokollschicht verdrängt. Also das ist dann vielleicht ein Funknetz, über das die IP-Kommunikation zustande kommt, aber das ist kein Thema mehr für das Fernsehgerät sozusagen. Das hat diese Idee, dass man das betreibt, hat die Tür aufgemacht für eine ganze Reihe von Herstellern, die bis jetzt in diesem Geschäft etwas an den Rand gedrückt worden sind. Also ursprünglich war es ja mal so, wenn Sie an ISDN zum Beispiel denken, dass die Telefon-Operators, Telefonnetzbetreiber und auch die entsprechenden Hersteller von Vermittlungstechnik, dass dies das Geschäft sozusagen von Medienübertragung in die Haushalte zum Beispiel als ihr Geschäft betrachtet haben. Und auch, wenn man an Breitband-ISDN denkt, der nun versucht haben, wirklich sowas wie Videoübertragung über kabelgebundene Netze sozusagen in den Herrschaftsbereich sozusagen zu bringen. Durch die Geschichte, dass das Ganze nun in Web-TV wird, über Web-Technologien läuft, ist es zunächst mal außerhalb des Bereichs, in dem Netzbetreiber wirklich eingreifen können. Wenn wir jetzt aber dahin gehen, dass wir sagen, es ist der Standard-Ausstrahlungskanal für Fernsehprogramme, dann kann es natürlich wieder interessant werden, weil wir dann hohe Bandbreiten im Kernnetz brauchen. Wir haben sehr, sehr viele gleichzeitig zusehende Clients sozusagen für einen Strom. Im Prinzip müssen wir das gesamte Broadcasting jetzt im Netz ersetzen. Und dafür ist das Internet, so wie es gebaut ist, nicht wirklich optimal geeignet. Das heißt, man muss, um das vernünftig zu betreiben, muss man natürlich schon in die Kerntechnologie des Netzes reingehen. Und dort gibt es Ansätze, die nun jetzt wieder aus der Telekommunikationswelt kommen, die versuchen sozusagen das Internetprotokoll und die Multimedia-Auslieferung in ihre traditionellen Netzarchitekturen zu integrieren. Ich habe keine Lust, auch nicht im Detail jetzt die Kenntnisse Ihnen alle diese Kästchen, die da stehen, zu erklären. Es gibt also eine Architektur, die nennt sich Internet Multimedia Subsystem. Die ist definiert aus der Telekommunikationswelt. Also die ETSI ist da ganz eine Standardisierungsorganisation, die dort sehr viel macht. Und was ich Ihnen sicher sagen kann, ist diese Terminologie, die dort benutzt wird, dass zum Beispiel die zentrale Funktion dort drin eine Call Session Control Function ist. Da sieht man schon das Wort Call. Das stammt tatsächlich aus der ganz klassischen Telekommunikationswelt, wo man eben Telefon Anrufe hat, also das ist eine Funktion, dieser ganze Begriff CSCF stammt aus den intelligenten Netzen. Das sind also Funktionen, die sozusagen komplexe Logik auf Telefonanrufe oben aufsetzen, wie zum Beispiel so 180er oder 190er Nummern werden über intelligente Netzfunktionen realisiert. Ja, und das versucht man nun daraufhin zu übertragen, dass man sozusagen Verbindungsaufbauanforderungen von Endgeräten an irgendwelche Application-Server, die nun TV-Signale übertragen, wie einen Rufaufbau behandelt und dort eben dann Funktionen hat, die die Optimierung quasi leisten können, dann eben zum Beispiel nur einen Strom zu haben, der, auf den sich dann verschiedene Clients zuschalten, der dann effizient dort gesplittet wird. Das ist mit Sicherheit grundsätzlich eine sehr, sehr gute Idee und ist eine Architektur, die historisch eigentlich aus einem ganz anderen Bereich kommt, nämlich aus der Zeit, als man angefangen hat, von der zweiten zur dritten Generation von Mobilfunknetzen zu gehen, also vom GSM weg hin bis zu dem, was jetzt heutzutage bei uns UMTS heißt in Europa. Und dort hat man einen Multimedia-Standard gesucht für den Nachfolger von GSM. Da ist das IMS erfunden worden und dann so schrittweise auch auf eine Fusion zwischen Festnetz und Mobilnetzen ausgebaut worden. Und im Prinzip ist das so diese, naja, eierlegende Wollmilchsau, die sozusagen alles erledigen soll, was es an Telekommunikationsaufgaben gibt. Wir haben also das Internet integriert natürlich. Wir haben also hier IP, Multimedia IP Networks. Wir haben hier den Circuit Switched Domain. Das ist also Class Circuit Switched, heißt also verbindungsorientiert. Das heißt, wir haben klassische Telefonnetze. Und wir haben hier den Packet Switched Domain, also klassische Datennetze. Und die sollen also alle in geschickter Weise zusammen integriert werden mit ganz vielen standardisierten Schnittstellen. Und einer bestimmten Dienstlogik, die steckt hier, die Service Logic Function. Ja, und wenn man anschaut, welche Firmen das betreiben und warum das in vielen Papers auftaucht, dann stecken da natürlich die klassischen Anbieter von Vermittlungstechnik dahinter. Also Ericsson zum Beispiel ist wohl ein Arbeitgeber für den Herrn Kjellen auch gewesen, der das Buch schreibt. Und da gibt es eine Reihe andere auch, die versuchen, das IMS als einen Standard für die nächste Generation sozusagen der Auslieferung vom Fernsehsignal durchzusetzen. Über IP-Netze mit verschiedenen Argumenten, zum Beispiel, dass man dadurch in dem Kernnetz wesentlich bessere Möglichkeiten hat, die Qualität der Dienstgüte zu garantieren, was mit Sicherheit ein sehr plausibles Argument ist. Das Kernproblem ist, dass das ein sehr komplexes Netz, eine sehr komplexe Architektur ist, deswegen habe ich eben das Bild Ihnen auch gezeigt, ohne es erklären zu wollen, und dass wir insgesamt doch einen deutlichen Paradigmenwechsel irgendwie weg von den klassischen Router-Vermaschungen im Internet haben. Insofern kann man durchaus ein bisschen skeptisch sein, ob sich das durchsetzt, aber es ist sozusagen jetzt wieder ein Beweis dafür, dass auf einer ganz anderen Ebene, vorher hat man die Unterhaltungselektronik und die Computertechnik, die sich sozusagen irgendwie drum streiten, wie die Endgeräte aussehen, jetzt haben wir hier die netzinterne Seite, dass da ganze Industriesektoren sozusagen auch um die Dominanz zurzeit am Kämpfen sind. Weil das eine ist schon klar, dass irgendwie mittelfristig das Internet und die Fernsehausstrahlung zusammenwachsen werden, in der einen oder anderen Form. Wie gesagt, die ETSI stellt sich das so vor, dass die Protokollliste sozusagen, die dort benutzt wird, so ausschaut. Wir haben einerseits HTTP und das Fernsehgerät muss sozusagen HTTP unterstützen. Also ein Webbrowser ist in jedem Fernseher drin. Was übrigens bedeutet, dass man dann sowas wie HTML und CSS für Fernsehgeräte optimiert, für Fernsehbildschirme, die natürlich für größere optische Einheiten bilden müssen, größere Schriften, also auch auf ein anderes Format ausgerichtet sein werden. Dafür gibt es auch Standards und auch Beispiele, wie das zu machen ist. Das sind ganz neue Designregeln. Aber dafür reicht HTML und CSS voll komplett aus, das ist ganz klar. Wobei es natürlich die Möglichkeit gibt, wie kennt man bei Blu-ray-Playern zum Beispiel, da beliebige Java-Anwendungen auch zum Beispiel laufen zu lassen, womit die Möglichkeiten quasi unbeschränkt sind. Dann gibt es Kommunikationssitzungen natürlich, also es muss sich ein Teilnehmer anmelden, wenn er jetzt an dieser an einem Programm sozusagen den Kanal von dem Server empfangen will. Dafür soll das SIP benutzt werden, das Session Initiation Protocol. Das passt jetzt in der Reihenfolge in der Vorlesung nicht ganz, über das SIP werde ich im Bereich Medien kommunikative Nutzung von Medien, also insbesondere Konferenz, Multimedia-Konferenzen, noch ein bisschen mehr oder ziemlich im Detail sogar mehr erzählen, weil das ein Protokoll ist, das sich tatsächlich sehr gut zu etablieren scheint. Dann gibt es für Streaming RTP, RTCP, RTSP und wie sie alle heißen, die Realzeit-Streaming-Protokolle und es gibt auf der Ebene der Qualitätssicherung eben das IMS und die entsprechenden Konfigurationen von Kanälen innerhalb des Kernnetzes. So stellen sich die das vor. Wäre also eine Möglichkeit, mit der es zumindest in der Praxis realisierbar ist, dass wir im großen Maßstab hochskalierbar das quasi das Broadcasting von Fernsehen auf IP-Basis setzen können. Und das ist, glaube ich, die Kernnachricht dabei. Technologisch ist das jedenfalls kein Problem. Ein Argument, warum das gerade das IMS benutzt werden könnte oder warum das propagiert wird, ist auch noch ganz interessant in dem Zusammenhang. Das ist, was das bis jetzt noch bei der Interaktivität nicht vorkam, nämlich Profile und Presence, vor allem Presence. Also ja, so, dass Benutzer als Identität sozusagen bekannt sein müssen bei IPTV. Ich will Subskriptionen, also ich will insbesondere bei Pay-TV-Sendern, will ich Abonnements verwalten, ich will nur bestimmte Benutzer für bestimmte Kanäle zum Beispiel zulassen. Das heißt, ich werde in der Regel irgendwelche Authentisierungsprozeduren haben, meine Benutzer zu identifizieren. Das bedeutet, dass wir über die Benutzer auch bestimmte Eigenschaften, bestimmte Informationen, also Profile dieser Benutzer im Prinzip hinterlegen können und abrufen können. Und eine der wichtigsten Informationen dort ist Präsenzinformation. Und das kann tatsächlich eine Sache sein, die auch in der klassischen Nutzung des Fernsehens interessant sein kann. Also Präsenzinformationen kennen Sie von Skype zum Beispiel, wo Sie also alle die Leute, mit denen Sie, die Sie in Ihrem Verzeichnis haben, die haben Sie irgendwie in einem Fenster und da sind diese Icons dabei, der ist jetzt online oder der will nicht gestört werden oder solche Dinge. Das ist Präsenzinformation. Also ich bin da und vielleicht noch eine Feinunterscheidung, ich bin jetzt bereit zu kommunizieren oder nicht. Und das kann natürlich im Zusammenhang mit Fernsehen eine neue Dimension aufmachen. Also zum Beispiel generell die Frage, ich schaue in mein Verzeichnis von Freunden oder so, wer ist davon online? Wie viele sehen überhaupt das Programm zurzeit? Vielleicht auch eine regionale Verteilung, oder gar nicht individuell, sondern anonymisiert. Oder ganz spezifisch, wer von meinen Freunden aus einer bestimmten Liste schaut jetzt gerade dieses Programm? Oder auch dieses Programm könnte meinen Freund interessieren, der ist aber jetzt gerade nicht online, also will ich ihn irgendwie alarmieren über weiß ich, einen anderen Kanal, SMS oder so, dass er da reinschauen soll. Das sind also Dinge, von denen man sich schon Anwendungsfälle vorstellen kann. Und der Punkt ist der, dass Präsenz zu verwalten, Präsenzinformationen zu verwalten, eine relativ aufwendige Geschichte ist. Sie brauchen zentrale Server, die irgendwie den Status jedes einzelnen Benutzers in Realzeit sozusagen halten, so wie das zum Beispiel bei Skype passiert, dort auf ja, Servern und insbesondere auch im Peer-to-Peer-Bereich verteilt über die Rechner der Teilnehmer. Es sind aber dann anwendungsspezifische Lösungen, heterogen, die jetzt mit Skype gehen, aber mit einem anderen Programm wieder nicht. Und ein Vorteil ist von diesem IMS zum Beispiel ist, dass es dort eine netzbasierte Präsenzlösung gibt. Das heißt, ich habe einen Präsenzstatus, der in dem Standard eingebaut ist. Das Netz selber, im Netz gibt es Funktionen, die die Präsenz von Teilnehmern verwalten und abrufbar machen. Da gibt es auch einen Standard, das 3GPP, weil man wieder sieht, das kommt aus dem Mobilfunkbereich, aus dem Third Generation Profile and Presence, was also auch für eben die Mobiltelefonie der dritten Generation entwickelt wurde. Das ist in dem IMS unterstützt und könnte natürlich einen wesentlichen Beitrag für interaktive Fernsehangebote liefern, gerade wenn man in Richtung sozialer Netze denkt. Ja, wenn man das Ganze jetzt sozusagen sich nochmal überlegt, wohin bewegt sich das? Also wir haben bis jetzt vielleicht unentschlossene Versuche, Web-TV sozusagen in den Massenmarkt zu bringen. Es bleiben momentan gerade Nischen eigentlich noch. Wir haben eine Bewegung, die passieren wird, die im Passieren ist, dass Fernsehprogrammübertragung auf IP-Basis gesetzt wird, egal ob sie jetzt über Kabel, über Satellit, über Telefonleitungen kommt. Das heißt, was wird denn dann am Ende rauskommen sozusagen? Wir brauchen also eine Set-Top-Box, muss man sich vorstellen, die jetzt für IPTV funktioniert. Die muss ein High-Speed-Internet-Interface haben, muss diese ganzen Protokolle, RTP und so weiter, die muss sie alle beherrschen. Ein Streaming-Client haben, HTML-Browser drin haben, vielleicht Java-Programme ausführen können, Flash ausführen können, alle diese Dinge. Naja, da gibt es jetzt wieder zwei Wege. Die eine Option ist, eine Set-Top-Box zu bauen, die speziell aus der Unterhaltungselektronik kommt und die alle diese Eigenschaften hat. Auch da gibt es einen Standard, der dafür entwickelt wurde, der auch so vor sich hindümpelt, nämlich die Multimedia Home Plattform. Aus dem Digital Video Broadcast Projekt kommt das raus, aus dem Konsortium. War auch gedacht mal als ein Versuch, das interaktive Fernsehen zu etablieren. Und nachdem ja doch viele Jahre ins Land gegangen sind, das MHP immer noch am Rande bloß existiert, kann man das auch zweifeln. Die generelle Sache ist, wenn man sich diese Features anschaut, ist die Frage, ist es nicht eigentlich so, dass diese Set-Top-Box eigentlich alles das kann, was ein normaler PC kann? Also wo ist der Unterschied überhaupt noch zwischen so einer Set-Top-Box und einem, sagen wir mal, kleinen PC, wenn man so ein Gerät, was weiß ich, wie den Mac Mini denkt, der also schon fast einen Formfaktor von einer Set-Top-Box hat, also ein Apple TV Set-Top-Box und Mac Mini nebeneinander stellt, die kann man ja äußerlich kaum unterscheiden. Also vielleicht ist es einfach ein PC. Und das ist so ein bisschen die Frage, wo sich die Industrie jetzt die Köpfe einschlägt momentan und wo ganz viel sich in den nächsten Jahren entscheiden wird. Also man sieht, dass es heterogene Standards gibt, dass die Unterhaltungselektronikindustrie versucht, sowas wie MHP zu platzieren, dass Microsoft und Intel mit großem Aufwand versucht haben, einen Standard zu etablieren, was kein Erfolg war, dass die klassischen Telekommunikationsfirmen versuchen, in die Auslieferung vom Fernsehen einzugreifen über Telekommunikationsnetze. Und letztlich sind das aber Machtkämpfe zwischen Industriesektoren, die da passieren. Was wir beobachten können, tatsächlich ist, dass bestimmte Dinge, nämlich zum Beispiel die Existenz von einem WLAN, über das ich ins Internet gehen kann, langsam aber sicher zu einem Standardausstattung von Haushalten werden und Firmen sowieso. Dass auch die Benutzung immer einfacher wird durch automatisierte Konfigurationsprozeduren, die irgendwelche komplizierten Dinge wie IP-Adressen zuzuordnen oder so, dynamische IP-Adressenzuordnung, das passiert inzwischen vollautomatisch, was früher ein riesen Verwaltungsaufwand war. Das heißt, es ist so, dass wir Internetstandards überall haben. In den Unterhaltungselektronikgeräten bildet sich das jetzt schon dadurch ab, dass immer mehr Geräte auftauchen, die eben sich in das WLAN einklinken können. Und sei es nur, um Software-Updates zu laden oder vielleicht wie beim Blu-ray-Player noch Zusatzinformationen oder sogar das Internetradio. Dann haben wir gleichzeitig die Geschichte, dass die Netze so breitbandig werden, dass wir tatsächlich realistisch Fernsehen darüber ausliefern können. Die Telekom macht es ja zurzeit, dass sie wirbt für Fernsehempfang über HDSL, also über Telefonleitungen letztlich. Ja, dann fragt man sich, was passiert denn jetzt, wenn man es sich in, was weiß ich, 10, 15 Jahren Fernseher kauft? Ist es so, dass das Fernsehgerät sowas wie einen PC eingebaut hat oder gleichzeitig ein PC ist? Ist es so, dass vielleicht die PCs irgendwie so einfach zu bedienen werden und sich in ein Gerät verwandeln, das man im Wohnzimmer einfach in der Mitte stehen hat und das Fernsehgerät ist ein Monitor dafür? Oder ist es sowieso so, dass der Monitor dann gar nicht mehr wahrgenommen wird als Fernsehgerät, sondern dass es eigentlich bloß ein PC ist, in dem haben wir ja heute schon zum Beispiel einen DVB-T-Tuner, gibt es ja als Einschubkarte für einen PC, manchmal ist er standardmäßig schon drin, dass also der PC eigentlich einfach so im Wohnzimmer das zentrale Bauelement ist, sozusagen da, wo früher das Radio stand und dann das Fernsehgerät. Das Ganze noch im Licht, dass wir ja nun diese Rechenleistung lokal bei den Anwendern immer mehr verschwinden sehen, dass das immer weniger wichtig wird, dass man immer dann, wenn man was Kompliziertes zu berechnen hat, große Datenmengen abzulegen hat, sicher abzulegen hat, dass man das eigentlich immer weniger lokal in seinem PC macht, sondern irgendwo im Netz. Solche Bemerkungen wie, oder Trends wie Network Application Serving oder Cloud Computing, dass also immer mehr der Rechenleistung als Dienstleistung vom Netz angeboten wird und mein PC eigentlich bloß noch so eine Plattform ist, auf der ich den Zugang zu diesen Dienstleistungen habe. Naja, ist die Frage, wie sich das Ganze sozusagen darstellt. Also ehrlich gesagt, wenn ich tippen sollte, dann habe ich das Gefühl, dass es so etwas Ähnliches wie ein TV-Set, also wie ein Fernsehgerät geben wird und dass das im Laufe der Zeit anfangen wird, die Funktionen zu entwickeln, die man heutzutage in einem PC hat und viele davon aber eben nicht lokal, sondern vom Netz geleistet. Das muss man sehen, wie sich das entwickelt, aber das ist jetzt reine Spekulation. Was ich eigentlich bloß klar machen will, ist, wie schon an ein paar anderen Stellen, wenn man die Vergangenheit anschaut, dann hat sich schon sehr viel bewegt. Wir haben an vielen Stellen dramatische Umbrüche in den Medien, aber so ganz wesentliche Entscheidungen, wie sich die Industrie, also das Verhältnis Unterhaltungselektronikindustrie, Medienindustrie und Telekommunikationsindustrie, wie sich das sozusagen einpendeln wird um diesen Riesensektor, zum Beispiel Fernsehkonsum sozusagen neu aufzustellen, das ist alles noch sehr, sehr offen. Das ist momentan noch ein richtiger Machtkampf, wo vieles vor und zurück geht, wo es viele alternative Lösungen gibt und man noch nicht wirklich genau sehen kann, wo es hingeht. Und dann habe ich Ihnen auch ein paar Geschichten erzählt, wo ganz große Industrieallianzen Dinge probieren, die dann wieder ein Misserfolg sind. Und dann gibt es aber oft die Situation, dass ein paar Jahre später, wie beim Internetradio, das dann doch anfängt, zu einem Erfolg zu werden. Ich will Ihnen bloß klar machen, also es ist ein riesiges, offenes Feld und man sieht auf jeden Fall, dass sich dort sehr viel tun wird und dass es einfach extrem spannend ist und dass ja auch viel Arbeit für Medieninformatiker wahrscheinlich gibt irgendwo in dem Umfeld letztlich. Okay, Dankeschön für heute und das nächste Mal geht es so ein bisschen noch um Multimedia-Inhaltsproduktion, aber dann ganz schnell eigentlich in die Konversation sozusagen, in Dialogdienste, Multimedia-Dialogdienste übers Netz. Dankeschön.